Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Hallihallo Leute, da wo ich jetzt bin, darf Burkhard noch nicht hinkommen. Ja, ich bin tatsächlich immer noch in Quarantäne. Tag für Tag damit beschäftigt, mir ein Stäbchen in die Nase zu rammen. Ihr kennt das, ja? Was soll ich sagen? Ich bin noch positiv, obwohl ich sehr negativ bin. Also der Tag, an dem ich das jetzt hier einspreche, ist der Tag nach dem Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft bei dieser Weltmeisterschaft. Ich meine, es bleibt ja eine WM und es bleibt ja immer noch dieser Schmerz und diese Enttäuschung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hadere ja mit dieser WM, das wisst ihr. Und da gab es auch Feedback. Mensch, Leute, und so Burkhard hat es ja auch schon erzählt. Ihr seid doch da, seid doch froh. Naja, jetzt sind wir halt immer noch da. Und gleich fährt die Mannschaft zum Flughafen und fliegt weg. Und ich bin immer noch in meinem Hotelzimmer. Kann ich ja kurz beschreiben, vielleicht interessiert es euch. Also ein ganz normales Hotelzimmer ist das hier. Ich würde mal sagen, 25 Quadratmeter groß at the most, so ein bisschen runtergerockt, aber okay. Das Bett ist sehr gut, das ist sehr wichtig. Und ich fühle mich wie Tom Hanks, der war doch mal in so einem Film ganz allein auf einer Insel. Also ich entwickle hier so hospitalistische Züge. Aber wisst ihr, was mir hilft? Zum einen Burkhards erster Teil von Das fremde Glück der frühen Jahre. So ist der Titel, Das fremde Glück der frühen Jahre. Achso, heute gibt es hier übrigens von ihm den zweiten Teil. Also er schickt mir die Datei von seinem Hotelzimmer rüber in mein Hotelzimmer und ich bastel das zusammen. Ich kann auch wieder reden. Also was mich hier wirklich sehr motiviert, ist das, was ihr uns nach wie vor schreibt. Und deswegen wollte ich am Anfang die Gelegenheit nutzen, euch mal ganz herzlich zu danken. In diesen wirren Zeiten, auch fußballerisch wirren Zeiten. Ich meine, mein Gott, ich bin natürlich damit beschäftigt, so hier zu analysieren, wo der Hase im Pfeffer liegt, was das Problem der deutschen Nationalmannschaft ist. Und ich kann mir langsam selber nicht mehr zuhören, weil man kommt immer wieder zu dem Punkt, dass man einfach nicht mehr zur Weltspitze gehört. Und das verschiedene Gründe hat. Und ich, keine Ahnung, vielleicht muss ja wirklich Jürgen Klopp her und das ganze Ding auf links drehen im Verband und irgendwie was anderes vorleben. Das ist so das, was ich mir so wünsche, dass da einer kommt und sagt, jetzt aber, Jungs, so dieser Füllkrug-Moment, ich merke schon wieder, ich komme in diesen Analysemodus, aber dieser Füllkrug-Moment, ja, wo es so einen Fluchtpunkt gab und so diese richtige Entscheidung und diese Entschlossenheit, das, wonach sich alle sehen in Deutschland, das gibt's ja nicht mehr. Wir fummeln ja nur noch rum und verlieren uns fußballerisch irgendwo im Mittelmaß und sagen uns, wie geil wir sind in der Offensive, aber ja, keine Ahnung. Also wenn ich jetzt hier einen Knopf hätte, auf dem stünde Jürgen Klopp wird Bundestrainer. Hätte ich den schon gedrückt, sagen wir es mal so. Ja. Apropos Jürgen Klopp. Ich habe die Zeit genutzt, um tatsächlich irgendwie zu lesen. Was soll man auch sonst machen? Ich habe mitgenommen hier nach Katar ein wunderbares Buch der Kollegin Mara Pfeiffer, die im Werkstattverlag ein Buch über Wolfgang Frank geschrieben hat. Mit dem Titel Der Fußballrevolutionär. Mara, das hat mir sehr gut gefallen. Weil dieser Wolfgang Frank für mich immer einer war, der, von dem ich wusste, dass der eine große Bedeutung hat für viele ehemalige Mainzer Spieler, die jetzt maßgebliche Trainer sind. Sandro Schwarz ist einer oder natürlich Jürgen Klopp, Thorsten Lieberknecht in Darmstadt. Und die alle haben eben diesen Wolfgang Frank kennengelernt und die Mara hat darüber ein Buch geschrieben über den Werdegang. Ich hatte gar nicht so auf dem Zettel, dass das einer ist, der sich das richtig erarbeitet hat und ein super Kopfballspieler war, ein Stürmer war in der Bundesliga, ziemlich erfolgreich, unter anderem mit dem VfB Stuttgart oder als Paul Breitner nach Braunschweig kam, war Wolfgang Frank schon da und das war schon einer, der immer, ja, also da in der Bundesliga mitgemischt hat und als er dann Trainer wurde, und da wird es sehr interessant, war er Zeit seines Lebens nicht mehr in der ersten Bundesliga als Trainer und er gilt ja sozusagen als geistiger Vater von Jürgen Klopp. Und das fand ich natürlich hochspannend, dem mal auf den Grund zu gehen, was zeichnete eigentlich diesen Wolfgang Frank so aus? Und in dem Buch hat sie das ziemlich gut herausgearbeitet. Ich glaube, das war so ein Vater-Sohn-Ding, dass er seinem Vater immer irgendwie genügen wollte und es nie schaffte und er von so einer inneren Unruhe angetrieben war, der Wolfgang Frank. Und relativ früh ziemlich spektakuläre Ideen in den deutschen Fußball reinbrachte. Arrigo Sacchi hat ihn, glaube ich, sehr inspiriert und er ließ mit Viererkette spielen und raumorientiert und hat sehr akribisch mit den Mannschaften gearbeitet. Ich will euch das Buch jetzt nicht zusammenfassen, aber nur ankündigen, dass ich von einem Spiel, glaube ich, nochmal was erzähle. Er war nämlich nicht nur in Mainz Trainer, sondern auch bei Rot-Weiß Essen. Als Rot-Weiß Essen wieder mal die Lizenz entzogen bekommen sollte und alles im Prinzip in Scherben lag, da schaffte Rot-Weiß Essen den Einzug unter Wolfgang Frank in das DFB-Pokalfinale und spielte da gegen Werder Bremen im Olympiastadion. Und solche Geschichten finde ich natürlich mega spannend. Ich glaube, die erzähle ich euch mal vom Weg von Rot-Weiß Essen in der Saison 93-94 in das Pokalfinale gegen Werder Bremen, das dann verloren wurde mit 1-3. Aber mittendrin war eben dieser Wolfgang Frank und der hatte immer, ich glaube, ziemlich geile Ideen, war total akribisch und seiner Zeit voraus und das wurde ihm überall attestiert. Also wenn Leute zurückblickten auf seine Zeit in den jeweiligen Vereinen, sagten die meisten, ja, er war eben seiner Zeit voraus. Nur kleine Episode. Mannschaftsbesprechung in Mainz. Die haben 2 oder 3 Trainingseinheiten und dann Videostudium. Damals mit VHS-Kassette und schlechtem Bild und so. Und da hat er aber nochmal und nochmal und nochmal und hier müssen wir hin. Und 2 Stunden lang war das so und die Mannschaft war völlig fertig und ging dann raus aus dem Raum und Jürgen Klopp blieb sitzen und sagte ihm, Wolfgang, so geht's nicht weiter. Und dann ist wohl Jürgen Klopp zu ihm hingegangen und hat gesagt, ich bin ja interessiert an dir und selbst ich kann nach 5 Minuten da nicht mehr zuhören. Du versuchst mit einem dicken Eimer Wasser das Wasser in ein kleines Glas zu bringen und die Leute packen das nicht mehr. Ja, und er riskierte in dem Moment alles. Und Wolfgang Frank und Jürgen Klopp stritten sich an dem Abend und am nächsten Morgen im Frühstücksraum dachte Jürgen Klopp, das war's für mich hier bei Mainz 05 als Spieler. Und Wolfgang Frank hat das Thema einfach kassiert, ihn angelächelt und gefragt, ob alles wieder okay sei. Und dann ging's weiter. Tolles Buch, ich habe es echt genossen. Das war sehr schön. Und ein Zitat aus dem Buch möchte ich euch doch irgendwie am Anfang mitgeben. Ich glaube, das ist ein Autor, ein Literat, den die Mara gleich zu Beginn zitiert. Also ich möchte jetzt wirklich hier nicht sagen, dass das meine Idee ist, sondern es ist vom Vorwort ein Zitat und das bringt es auf den Punkt für mich hier für meine Zeit in Katar. Versteht ihr? Also es ist wirklich so, ich war jetzt eine Woche lang hier in meinem Hotelzimmer, bin ein positiver Mensch und werde immer an diese Zeit hier zurückdenken, vor allem an diese Woche. Also Corona in Katar ist ja schon fast ein Titel für einen Roman. In dem Vorwort steht dieses Zitat, das kommt von Thomas Brasch. Und der sagte mal, da muss ich Musik drunter legen, weil es echt so ein schönes Zitat ist. Was ich habe, will ich nicht verlieren. Aber wo ich bin, will ich nicht bleiben. Aber die ich liebe, will ich nicht verlassen. Aber die ich kenne, die will ich nicht mehr sehen. Aber wo ich lebe, da will ich nicht sterben. Aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin. Bleiben will ich, wo ich noch nie gewesen bin. Naja, aber ich freue mich auch auf meinen Rückflug. Die Nationalmannschaft fliegt gleich und ich am 19. Und dann feiere ich mit der Familie, so wie ihr hoffentlich auch, ein besinnliches Weihnachtsfest. Familie ist ein großer Schlüssel zum Glück im Leben. Merkt man auch, wenn man fern der Heimat ist. So Leute, bevor ich jetzt zu sentimental werde, ich habe auch gesagt, es gibt viele Dinge, die mir hier eine große Freude bereiten. Burkhard hat mir zum Beispiel mich versorgt mit Literatur. Ich werde mich so ein bisschen, es gibt hier so ein Ding von Schalke 04, was ich mir noch anlesen kann. Und so vertreibe ich mir die Zeit, auch mit euren Mails. Ich gebe hier mal 3 zum Besten. 4. Die finde ich ganz schön. Zum einen schreibt der Bo aus Teltow. Hallo Sven, hallo Burkhard. Ich bin zwar erst 10 Jahre alt, aber höre euren Podcast begeistert. Ich habe ihn über Svens Podcast einfach Fußball entdeckt. Mein Vorschlag ist eine Folge über Spieler, die versucht haben, vor oder im Spiel zu betrügen, wie zum Beispiel Marvin Hitz beim Elfmeterpunkt gegen Köln, den er rutschig machte. Ich erinnere mich. Bo, und das sage ich als Köln-Fan, viele Grüße, euer begeisterter Hörer und HSV-Fan Bo. Bo, das ist ein super Vorschlag. Ich werde irgendwann mal mit Burkhard drüber sprechen, wenn nicht mehr 2 Striche auf meinen Tests sind. Nächste Mail kommt von Hubert Zenz aus Bochum. Er schreibt, hallo Burkhard, hallo Sven. Seit einiger Zeit höre ich euren Podcast und bin schwer begeistert. Aber eure Folge von den Himmelsstürmern, da war es um mich geschehen. Die Tränen, die sich regelmäßig bildeten, waren nicht nur der Rotznase geschuldet, die ich momentan habe. Ich hörte diese heute, als ich bei meiner Tochter ein paar Steckdosen montierte über den Knopf im Ohr und habe mich immer mehr zurückgezogen, weil sie mich so berührt hat. Ich kannte zwar auch viele der Geschichten, ich bin Baujahr 1960, aber ihr habt sie so mitfühlend erzählt, dass ich gar nicht anders konnte, als zwischendurch zu schluchzen. Macht bitte weiter so. Liebe Grüße aus Bochum, Hubert. Ja, das stimmt. Ich habe mir übrigens auch nochmal Folgen angehört, weil ja, das dient ja auch der freiwilligen Selbstkontrolle. Machen wir das so richtig? Können wir irgendwas verbessern? Man arbeitet eh immer an sich, aber ich glaube, dass wir da so unseren Stil gefunden haben. Uns freut dieses Feedback von euch, weil das uns echt tatsächlich bestärkt. Ja, vielleicht auch nicht so Mainstream-Themen für euch zu machen. Vielleicht ist genau das Problem im Fußball. Auch bei dieser WM, ich habe keine Ahnung, mir geht's so komisch jetzt am Tag danach. Natürlich müsste ich total am Boden zerstört sein und traurig, aber ich bin's irgendwie nicht. Warum das so ist, kann ich noch nicht genau sagen, weil das war bei anderen Weltmeisterschaften anders. Zwei Mails habe ich noch. Und dann geht's los mit Burkhards toller Geschichte, dem Hörbuch. Da gab's auch die Frage, Mensch, wirst du das als wirkliches Hörbuch mal anbieten oder als Buch? Sagen wir so, wenn, glaube ich, ein richtig guter Verlag zu Burkhard käme, ich kann ja jetzt Werbung für ihn machen, er ist für mich ja der lesende Riese und mein Freund, und er hat so viele Talente, wenn ein richtig cooler Verlag kommt, glaube ich, dann greift er sicherlich da zu Stift und Papier und wird das zu einem Buch bringen. Ich glaube, das liegt ihm schon sehr am Herzen, sage ich jetzt mal so. Also später gibt es das fremde Glück der frühen Jahre, Teil 2 von Burkhard. Aber jetzt diese Mail von Peter Tönes. Warte, soll ich Musik jetzt mal wegmachen? Ich glaube ja. Von Peter Tönes. Lieber Burkhard, lieber Sven, ganz herzliche Grüße ins ferne Katar. Ich hoffe, euch geht es gut. Naja, Peter, was soll ich sagen? Ich habe zum zweiten Mal übrigens Corona. Und es war beim zweiten Mal genauso scheiße wie beim ersten Mal. Die ersten beiden Tage, da fühlt man sich wirklich zum Kotzen. Dann zwei Tage so halb kotzig und jetzt geht's langsam wieder gut und trotzdem sind die Striche noch da. Und ich bin ja 4-mal geimpft. Also von daher, es geht jetzt schon wieder besser. Und ich verliere den Humor nicht. Auch dank solcher Mails wie der von Peter. Ich lese weiter. Während ich heute Morgen bei 2 Grad Celsius durchs Bergische Land joggte, wurden mir die ganzen Dramen der WM 1990 von euch nochmal deutlich vor Augen geführt. Ah, er hat die WM 90-Folge gehört. In der Herzreha-Klinik Roder-Birken in Leichlingen hatten wir jeweils ca. 80 interessierte Herzpatienten während der Live-Übertragung der deutschen WM-Spiele verkabelt. Wie so ein Feldversuch, glaube ich. Es gab soweit keine besonderen Vorkommnisse, bis auf die Spuckattacke mit Rudi Völler. Da schlugen viele Herzen höher und der Blutdruck stieg bei manchen Patienten kurzzeitig auf über 200. Bei den weiteren Spielen hielten die Mediziner die betreffenden Patienten besonders im Blick. Es musste aber kein Fernsehverbot ausgesprochen werden. Was ist denn das für eine geile Geschichte? Ja, auf über 200. Ja, irre. Finde ich super. Und eine noch, ich glaube, das war eine Bewertung. Nee, das war, was war das? Doch, das war einfach eine Mail. Hier schreibt nämlich einer, hallo Leute, vielen Dank für euren super Podcast. Man muss eigentlich sagen, und jetzt wird's biblisch, selig sind die Hörenden, denn ihre ist das Jogo Bonito Himmelreich. Bleibt geil, euer Jogador Christoph 09. Ja, er ist Jogador. Und wenn ihr übrigens, ach so, das ist glaube ich gar nicht so unwichtig, vergessen wir immer zu sagen, wenn ihr den Podcast hier mögt, dann könnt ihr das auch entsprechend kommentieren bei Apple oder Spotify. Ich glaube, ja, das ist schon irgendwie auch eine Währung. Schreibt das ruhig rein. Ich glaube, das sagen andere Podcasts auch, aber dann sagen wir das auch. Und eins noch, bevor es dann tatsächlich losgeht mit Burkhards zweitem Teil von Das fremde Glück der frühen Jahre. Noch der Hinweis, auch in Burkhards Interesse lege ich auch nochmal Musik drunter, weil da hole ich nochmal aus. Mein Werbebanner, ihr könnt uns ja unterstützen und davon lebt dieser Podcast. Burkhard sagt es ja letztes Mal, wir sind freiberufliche Autoren und Journalisten. Und das ist ein Herzensprojekt von uns und vielleicht auch eine Herzensangelegenheit für euch. Das lesen wir immer wieder. Einer hat ein wunderbares Ritual, der setzt sich immer mit einer Zigarre in den Garten und hört die Folge und pafft eine Zigarre. Ich habe immer diese Bilder von euch vorm Kopf, wenn wir das hier machen. Vielleicht trifft es dieses Lebensgefühl für euch. Oder eben den Weg mit dem ICE unter der Maske und man lacht sich kaputt und die Leute im Abteil denken, was ist denn das für ein Honk? Dann sind wir in eurem Ohr. Und damit wir in eurem Ohr weiter sein können, haben wir natürlich diese Möglichkeit eingeräumt, dass ihr uns unterstützen könnt. Wir sind ja Autoren und Freiberufler und deswegen stehen alle Modalitäten in den Shownotes. Da könnt ihr unsere IBAN abfischen oder auch unter jogo-bonito.de. In der Homepage steht alles, was ihr braucht. Und wir haben tatsächlich neben der Möglichkeit, mit Kreditkarte oder per Überweisung uns zu unterstützen, jetzt PayPal eingerichtet. Also wir wollten es euch so leicht wie möglich machen und das funktioniert auch tatsächlich. Der Weg führt über jogo-bonito.de. Da haben wir das für euch eingerichtet. Wenn ihr da in den Support reingeht, dann geht das, glaube ich, ziemlich idiotensicher. Selbst ich habe das geschafft. Ich habe das mal getestet und das ist auch alles angekommen. Würden wir uns sehr freuen, wenn ihr also in diesem Club des Jogadores kommt und uns unterstützt. Unter anderem natürlich auch meinen lieben Freund Burkhard, der zu 50% an allen Einnahmen beteiligt ist. Ja, Burkhard ist jetzt gleich dran. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Burkhards Reise in die Jahre 1930 und 36. Ich finde das schon faszinierend und sag jetzt gar nicht mehr viel, sondern würde sagen, es geht los mit dem zweiten Teil. Burkhard Hupe, das fremde Glück der frühen Jahre.
Bevor es weitergeht, eine kurze Wiederholung. Ja, was ist passiert bislang? Ihr müsst es nicht sagen, ich sag's euch. Alfred Eisenbeißer, rumänischer Fußballnationalspieler und Teilnehmer der Fußballweltmeisterschaft 1930 und Jean Langenus, der Endspielschiedsrichter aus Belgien, treffen sich 1936 im Rahmen der Olympischen Winterspiele eher zufällig bei einem Eishockeyspiel, erkennen sich dann mit ein bisschen Verzögerung wieder und erleben dann diese Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen gemeinsam und nutzen aber viele Spaziergänge und Treffen dazu, sich an diese Weltmeisterschaft 1930 zu erinnern. Und diese Erinnerungen stehen im starken Kontrast zu dem, was sie da in Garmisch-Partenkirchen erleben, wo natürlich das Nazi-Regime die Winterspiele versucht, wirklich bis in die letzte Pore auszunutzen für die eigenen politischen Agitationen. Das ist die Geschichte, das Glück der fremden Jahre. Und wir sind jetzt so weit in der Geschichte gekommen, dass die beiden sich also wieder getroffen haben, dass Jean Langenus angefangen hat, seine Erinnerungen abends niederzuschreiben. Und nun treffen sie sich also am Samstag, dem 8. Februar, gemeinsam zum Frühstück. Das Glück der fremden Jahre, Teil 2. Garmisch-Partenkirchen, Samstag, 8. Februar. Sie hatten sich für den späten Vormittag verabredet. Im Speiseraum des Hotel und Restaurants zur Post. Jean Langenus hatte in der Unterkunft der Rumänen angerufen, die ebenfalls nicht weit entfernt vom Stadtzentrum lag. Alfred Eisenbeißer hatte sich sofort zu einem Treffen bereit erklärt. Seine Trainingseinheit auf dem Eis war erst für den späten Nachmittag angesetzt. Ursprünglich hatte sich Langenus den alpinen Kombinationsslalom der Frauen am Gudiberg ansehen wollen. Doch dagegen sprach, dass er erst spät in der Nacht zur Ruhe gekommen war und in den Schlaf gefunden hatte und die Vorstellung, bei deutlichen Minusgraden müde und knöcheltief im Schnee zu stehen, keine olympische Vorfreude in ihm auslöste. Zudem lag die deutsche Christel Kranz nach der Abfahrt bereits aussichtslos zurück. Die mehrfache Weltmeisterin war gestürzt, hatte sich den Berg hinauf zurück in die richtige Spur kämpfen müssen und war schließlich mit fast 20 Sekunden Rückstand auf die Norwegerin Sju Nilsson ins Ziel gekommen. Das würde selbst eine Christel Kranz, die in Garmisch wie eine Heilige verehrt wurde, im abschließenden Slalom nicht mehr aufholen können. Langenus war selbst davon überrascht, dass die allgemeine Enttäuschung der Olympiagastgeber auch auf ihn übergesprungen war. Vielleicht lag es daran, dass die Familie Kranz ihre Wurzeln in Belgien hatte, ehe sie während des Großen Krieges in die Nähe der Schwäbischen Alb ausgewandert war. Jedenfalls hatte er es so im Sporttageblatt aus Wien gelesen. Alfred Eisenbeißer saß bereits an einem kleinen Fenstertisch, vor einer dampfenden Tasse Kaffee und war in die Deutsche Turnzeitung vertieft. Als er den langen Belgier neben sich bemerkte, stand er nicht gleich auf, sondern schlug mit dem Handrücken auf die Zeitung. »Langenüß, setzen Sie sich«, sagte er mit einer überraschenden Beiläufigkeit, so als wäre ihre Begegnung und die Umstände derselben in einem fremden Land nichts Besonderes mehr. Langenüß griff nach einem freien Stuhl und versuchte, eine Bedienung zu erspähen, was ihm nicht leicht fiel, weil die Menschen selbst am Tresen und in den Gängen dicht gedrängt zusammenstanden. Im Staudacher Hof hatte ihm Franz, der Concierge, am Morgen erklärt, dass nun auch das Lesezimmer des Hotels bis auf Weiteres nicht mehr zu nutzen sei, weil auf Geheiß des Nationalen Olympischen Komitees zusätzliche Schlafplätze geschaffen werden mussten. In manchen Häusern habe man deshalb bereits begonnen, sogar die Badewannen mit Kissen und Decken auszupolstern. Im Bahnhof werde von heute an ein Personenzug eingesetzt, der bis zum Ende der Spiele ausschließlich als Schlafquartier genutzt werden sollte. »Ha«, rief Eisenbeißer plötzlich, »hören Sie sich das an. Und wenn nun die Nationen in dieses Land kommen, das unter nationalsozialistischer Herrschaft in so kurzer Zeit eine nie geahnte völkische Wiedergeburt erlebte, das wieder seinen Platz an der Sonne einnimmt, so dürfen wir dies als Ausdruck ehrlichen Willens werten, dieses Land kennenzulernen, über das so ungeheuer viel gelogen wurde.« Wieder schlug Eisenbeißer mit Werfe auf die Zeitungsseite und es war nicht auszumachen, ob ihm der Text G oder missfiel. Langenüß sah ihn fragend an. Er war eigentlich nicht gekommen, um sich mit Alfred Eisenbeißer über Politik zu unterhalten. Endlich war eine Kellnerin auf ihn aufmerksam geworden und nahm seine Bestellung auf. Umständlich kramte er dabei sein Zigarettenetui hervor und entzündete eine kurze französische Filterlose. »Nun, Eisenbeißer, wo waren wir gestern Abend stehen geblieben?« eröffnete Langenüß schließlich das Gespräch, und Eisenbeißer legte endlich die Zeitung zur Seite. »Sie hatten erzählt, wie Sie und die anderen Belgier in Barcelona an Bord der Conte Verde gegangen waren, und wir hatten festgestellt, dass wir Fußballer im Gegensatz zu den meisten Passagieren zum ersten Mal überhaupt in unserem Leben das Meer sahen. Wir Rumänen waren ja schon 2 Tage länger auf dem Schiff und hatten davor eine 3-tägige Zugfahrt nach Genua hinter uns gebracht. Holzklasse, versteht sich.« Langenüß nickte. »Aber von dem Geld, das wir durch die beschwerliche Zugreise sparten, konnten wir immerhin unsere Ausgehanzüge bei der Weltmeisterschaft bezahlen.« Langenüß legte die Stirn in Falten und versuchte, die Bilder festzuhalten, die nun wieder luftblasengleich vor seinem inneren Auge aufstiegen. »Ja, die Rumänen waren immer träschig, das ist wahr. Aber weitaus mehr hat mich das sängerische Vermögen ihrer Mannschaft beeindruckt. War es nicht sogar so, dass die Passagiere von allen Decks herbeiströmten, wenn die Rumänen das berühmte Lied der Wolgaschiffer anstimmten?« »Ja, das ist wahr«, antwortete Eisenbeißer. »Dieses Lied war der Höhepunkt unserer Freiluftkonzerte. Das haben wir ganz gut hinbekommen, obwohl es ja ein russisches Lied ist. Und wie ich Ihnen ja bereits gestern erklärte, sind die Russen und wir nicht gerade, nun ja, Brüder im Geiste.« Beide nahmen einen großen Schluck Kaffee. »Und Ihr Mannschaftskapitän«, nahm Langenüß den Faden wieder auf, »wie hieß er doch gleich? Hetzer, Watzer, Wetzer«, unterbrach ihn Eisenbeißer. »Rudi Wetzer.« »Richtig, Wetzer. Nun, er war es doch wohl, der sich auf hoher See in Frauengewänder warf, um in einer Soiree im großen Speisesaal die tanzende Salome zu geben, nicht wahr?« Eisenbeißer musste lachen. »Ja, das stimmt. Leider hat er sich dann bei der Weltmeisterschaft weniger anmutig über den Platz bewegt, aber...« Hier machte Eisenbeißer eine übertrieben dramatische Pause. »Rudi Wetzer ist bis heute der einzige von uns Rumänen, der mit dem Fußball tatsächlich auch mal ein bisschen Geld verdient hat. In Frankreich, irgendwo am Mittelmeer.« Eisenbeißer stockte. Denn ohne Ankündigung war auf einmal eine sehr laute Stimme zu hören, die alle anderen Gespräche im Wirtsraum der Post schnarrend übertönte. 55 Sekunden nach 100 Metern über dem Ziel. Eng geführte Bretter, wunderbar, die Tore nehmen. Christel Kranz, das vorletzte Tor, noch eines durch, die beste Zeit bisher. 72 Sekunden, noch ein solcher Lauf, noch einmal ein solcher Vorsprung vor der schlanken kleinen Norwegerin. Vereinzelt waren aufgeregte Bravo-Rufe zu hören. Auch Langenes stellte fest, dass ihn das Wettkampffieber gepackt hatte. Eilig griff er nach seinem Wintermantel und legte ein paar Münzen auf den Tisch. »Kommen Sie, Eisenbeißer, wenn wir uns beeilen, dann schaffen wir es noch rechtzeitig zum zweiten Lauf. Das wäre ja wirklich unglaublich, wenn die Kranz diesen gewaltigen Rückstand noch aufholen würde.« Alfred Eisenbeißer hatte den Aufbruch des belgischen Schiedsrichters aufmerksam verfolgt, selbst aber überhaupt keine Anstalten gemacht, die warme Gastwirtschaft zu verlassen. »Ach, wissen Sie, ich weiß gar nicht, ob ich so viel deutsche Freude aushalten kann. Ich bleibe lieber hier.« Langenüß wirkte irritiert. »Wenn Sie die Deutschen wirklich so wenig mögen, wieso haben Sie dann gestern Abend die deutsche Hymne so innig mitgesungen?« »Das ist einfach. Ich mag die Melodie. Ich singe gerne. Und den merkwürdigen Text musste ich schon in der Schule lernen.« Langenüß nickte beiläufig und drehte sich beim Verlassen der Wirtsstube noch einmal um. Etwas zu laut rief er: »Seien Sie vorsichtig mit Ihren missverständlichen Äußerungen, was die Deutschen angeht. Ich jedenfalls habe noch nicht herausgefunden, wo in diesem Land die Grenzen zwischen Ironie und Verbrechen verlaufen.« Er wandte sich zum Gehen, hielt aber noch einmal inne. »Ach ja, und noch eins. Heute Abend, 8 Uhr, wenn Sie mögen. Ich erwarte Sie zum Abendessen in meinem Hotel. Staudacher Hof. Die Küche ist wirklich exzellent.« Eisenbeißer nickte und hob leicht den Arm zum Abschied. Dann versank sein Blick in der deutschen Turnzeitung, die sich über 2 eng bedruckte Seiten in höchst umständlichem Deutsch den 4. Olympischen Winterspielen widmete. Es fiel dem rumänischen Eiskunstläufer und Fußballnationalspieler deshalb nicht auf, dass sich am Nebentisch 2 Männer, die ihre langen, tiefschwarzen Ledermäntel achtlos über die Stuhllehnen geworfen hatten, ausführlich Notizen machten. Februar abends, Hotel Staudacher Hof. Nach Lage der Dinge mussten Langenüß und Eisenbeißer froh sein, dass sie wenigstens noch einen Stehplatz in der Nähe des Restaurants gefunden hatten. Vor dem halbrunden Erkerturm, dem architektonisch gewagten Charakteristikum des Staudacher Hof, hatte sich eine wahrlich imposante Warteschlange gebildet, so wie fast überall in der Stadt. Die Bedienungen schwitzten fleckenrot auf ihren Dekolletés und hatten augenscheinlich enorme Mühe, ihrer Arbeit nachzukommen. Allenthalben wurde lautstark neues Bier geordert und sogleich geleert, als gäbe es kein Morgen. Die allgemeine Ausgelassenheit in der Olympiastadt war natürlich auch durch die erste Goldmedaille für den Olympiagastgeber ausgelöst worden. Christel Kranz hatte die Kombination aus Abfahrt und Slalom tatsächlich doch noch gewonnen. Wie im Staudacher Hof wogte das Leben auch in den anderen Restaurants oder Wirtshäusern der bedrängten Stadt. Es war offensichtlich, dass Garmisch-Partenkirchen am Ende seiner Möglichkeiten angekommen war. Nichts ging mehr in der kleinen Olympiagemeinde, deren touristische Noblesse angesichts der Menschenmassen allenfalls noch in Umrissen zu erkennen war. Es gab bereits Bewohner, zumeist ältere natürlich, die ihre Haustüren verrammelten. Sie wünschten sich nicht erst an diesem Abend die Zeit vor Olympia zurück, als Garmisch und Partenkirchen noch 2 selbstständige Orte gewesen waren, ehe sie auf Geheiß Hitlers ihre Eigenständigkeit aufgeben mussten, um als Symbol für die Einheit des neuen Deutschlands für die Winterspiele zu kandidieren. Diese Zeit lag eigentlich noch nicht lange zurück. Was waren schon ein paar Jahre? Aber diese Epoche der Eigenständigkeit war doch unerreichbar fern, für Garmischer und Partenkirchener gleichermaßen. Jetzt bildeten die Menschen diesseits und jenseits des Flüsschens Partnach, des alten Grenzlaufs also, die sich über Jahrhunderte nicht ausstehen konnten und von Herzen die Pest an den Hals gewünscht hatten, eine Bindestrichgemeinde. Die Bürgermeister hatten versucht, die Weisung von oben möglichst lang zu ignorieren, aufzuweichen oder wenigstens zu verschieben. Als ihnen jedoch unmissverständlich mit einem längeren Aufenthalt im gar nicht so weit entfernten Konzentrationslager Dachau gedroht worden war, erlosch ihre trotzige Gegenwehr abrupt. Die olympische Jetztzeit hob jedenfalls das Gewohnte aus den Angeln. Die Tage verschwanden in lauten Nächten und wurden am nächsten Morgen gierig aus dem Dunkel gesogen. Auf den schneebedeckten Straßen wurde gesungen, getrunken und gerauft, egal zu welcher Stunde. Jean Langenüß und Alfred Eisenbeißer standen seit geraumer Zeit im Foyer des Staudacher Hof. An ein kultiviertes Abendessen war nicht zu denken. Seit Stunden war aus dem überfüllten Speisesaal niemand raus oder reingekommen. Die Hotelleitung hatte immerhin erkannt, dass die Situation außer Kontrolle zu geraten schien. Hungrige Gäste waren unzufriedene Gäste, die womöglich in einem nacholympischen Winter nicht wiederkommen würden. Deshalb war im Empfangsbereich des Hotels ein bayerisches Abendbuffet aufgebaut worden, an dem sich eigentlich nur die Hotelgäste bedienen sollten, was aber angesichts des ungeheuren Andrangs nicht mehr zu kontrollieren war. Eine weitere Eskalation drohte, als die kanadische Eishockey-Nationalmannschaft nach ihrem 5:2 gegen Österreich in den Staudacher Hof zurückkehrte. Und zwar nicht allein. Die gegnerischen Spieler hatte man kurzerhand eingeladen, weil sie sich auf dem Spielfeld so ehrenvoll gegen einen eigentlich übermächtigen und unbesiegbaren Gegner gewehrt hatten. »Nun, Eisenbeißer«, sagte Langenüß, »dieses Gedränge erinnert doch entschieden an das Weltmeisterschaftsfinale von Montevideo, was meinen Sie?« »Ja, da haben Sie schon recht«, antwortete Alfred Eisenbeißer und lächelte dabei. »Aber daran waren Sie ja nicht ganz unschuldig, an dem Gedränge, meine ich.« »Was meinen Sie denn damit?« fragte Langenüß nach, obwohl er sich sehr gut vorstellen konnte, was jetzt zur Sprache kommen würde. »Nun ja, wenn ich mich richtig erinnere«, begann Eisenbeißer seine Ausführung, »dann mussten die Zuschauer doch ihretwegen 2 Stunden früher am Stadion erscheinen, damit sie von Kopf bis Fuß auf Waffen kontrolliert werden konnten.« Langenüß erwartete schweigend die Fortsetzung der Erzählung. Eisenbeißer ließ nicht lange darauf warten. »Nun, wie Sie sicherlich wissen, ist diese Art der Personenkontrolle vor einem Fußballstadion bis heute zum Glück einzigartig geblieben. Selbst an unserer Grenze zu den roten Banden in Russland muss man derartiges nicht über sich ergehen lassen. Aber das konnte Ihnen ja auch egal sein, diese endlosen Stunden des Wartens, bis man endlich ins Stadion durfte. Denn Sie gelangten ja selbstverständlich auf unbürokratische Art und Weise ins Centenario. Wahrscheinlich durften Sie sogar Ihre Schusswaffen behalten.« Alfred Eisenbeißer hatte vergeblich versucht, einen sarkastischen Unterton zu vermeiden. Er wollte den Belgier schließlich nicht verletzen, nur ein wenig aus der Reserve locken. Doch Langenüß antwortete ganz ungerührt. »Ach, wissen Sie, mein lieber Eisenbeißer«, holte Langenüß aus und beugte sich flüsternd zum Rumänen hinunter, als sei es überhaupt denkbar, in diesem tosenden Treiben so etwas wie Intimität herzustellen. »Wenn man berücksichtigt, dass etwa 15.000 Argentinier ihr Tagesziel Montevideo damals gar nicht erreichten, dann können Sie doch noch von Glück reden, dass die Kontrolle nach wenigen Stunden vorüber war.« Eisenbeißer sah ihn verwundert an. »Sie meinen, 15.000 Argentinier sind gar nicht in Montevideo angekommen?« fragte er zurück. »Aber warum? Haben Sie sich verfahren oder was ist passiert?«
»Nun, ganz einfach. Sie saßen fest. Auf ihren Schiffen. Über den Rio de la Plata hatte sich am Finalmorgen ein schwerer Winternebel gelegt, der eine sichere Überfahrt unmöglich machte. Die Schiffe mit den siegesgewissen Fußballfans lagen nach kurzer Fahrt wie gestrandete Wale im grauen Nirgendwo dieses gewaltigen Flusses und durften weder vor noch zurück.«
»Das ist ja grauenvoll!« Langenüß nickte bedeutungsschwer.
»Sie sagen es. Um ein Haar wäre ich selbst auf einem dieser Schiffe gelandet.«
Alfred Eisenbeißer sah den langen Schiedsrichter mit großen Augen ungläubig an.
»Sie meinen, Sie hätten um ein Haar das Finale der Weltmeisterschaft zwischen Uruguay und Argentinien verpasst, das Sie als Schiedsrichter leiten sollten, weil Sie sich ausgerechnet in Argentinien aufgehalten hatten?«
Wieder nickte Langenüß,
dem es sichtliches Vergnügen bereitete, die Geschichte seines Endspiels scheibchenweise zu erzählen. Ja, so ist es. Ich meine, so war es. Ich hatte mich mit meinem Landsmann und Schiedsrichterkameraden Henri Christophe nach Buenos Aires aufgemacht. Wir wollten die einmalige Gelegenheit nutzen, auch diese berühmte und außergewöhnliche Stadt zu besuchen. Sie müssen wissen, dass wir nicht davon ausgingen, bei dieser Weltmeisterschaft noch einmal zum Einsatz zu kommen. Zumal es über unsere Leistung im Halbfinale zwischen den USA und Argentinien ja nun recht konträre Auffassungen gab. Jetzt konnte sich Alfred Eisenbeißer ein wissendes Lächeln nicht verkneifen. Auf dieses Halbfinale würde er Langenes unbedingt noch einmal ansprechen müssen. Doch der Belgier war jetzt offenkundig komplett in die Vergangenheit abgetaucht. Jedenfalls war die Zigarette, die er sich eben angezündet hatte, ohne Gebrauchsspuren zwischen den Fingern einfach heruntergebrannt. Erst im letzten Moment fand Langenüs eine große Blumenvase, um den langen Aschehals loszuwerden. Um es kurz zu machen, setzte Langenüs seine Erzählung schließlich fort. Am Nachmittag vor dem Finale klingelte in unserem Hotel in Buenos Aires das Telefon und Jules Rimet persönlich beglückwünschte uns zu unserer Finalteilnahme. Also packten wir schnell unsere Koffer.
Sie meinen, der Präsident des Weltfußballverbandes hat sich persönlich darum gekümmert, dass die Schiedsrichter rechtzeitig zum Finale kamen?
Unterbrach ihn Eisenbeißer. Ja, Sie sagen es, antwortete Langenüs. Aber warum wundert Sie das? Rimet hat die Dinge immer gerne selbst geregelt. Das macht er heute noch. Immerhin war er auch an Bord desselben Schiffes, auf dem Sie und ich nach Uruguay gelangten, und er höchstpersönlich trug in seinem Handgepäck dafür Sorge, dass der schöne Weltpokal sicher und wohlbehalten in Südamerika ankam. Alfred Eisenbeißer leerte sein Glas und fühlte sich im selben Moment schon wieder durstig. Kaum hatte er den Wunsch nach einem weiteren Bierkrug in seinem Kopf formuliert, da spürte er einen harten Schlag auf seiner rechten Schulter.
Oh my God, Freddy the Skater, good to see you, man. Have a drink or maybe two.
Ein großgewachsener Mann, dessen weinroter Wollpullover mit dem leuchtend weißen C in der Mitte ihn als kanadischen Eishockeyspieler auswies, streckte Eisenbeißer einen randvollen Bierkrug entgegen. Der lächelte dankbar und dachte angestrengt darüber nach, woher er den Kanadier kannte. Vielleicht von der Eröffnungsfeier. Er erinnerte sich, dass der Nachname dieses Mannes recht ungewöhnlich war. Auf solche Feinheiten achtete er, seitdem er als Schüler viel zu oft dazu aufgefordert worden war, auf dem Schulhof oder im Klassenraum eine Eisenbeißer-Jahrmarktsnummer als stärkster Mann der Welt mit den stärksten Zähnen der Welt zu zeigen, was er natürlich nicht konnte.
Alfred Eisenbeißer, der Junge mit dem Gebiss eines Krokodils,
hatten die Jungen in seiner Straße und in der Volksschule von Czernowitz gebrüllt. Und das waren noch die harmlosen Hänseleien.
»Küche! Küche!« rief Eisenbeißer plötzlich laut.
Der Kanadier sah ihn erst verwundert an, dann schien er jedoch zu verstehen.
»Oh, well, yes, man. We are hungry hockey players too. But, seems to be another diet day here.«
Dann lachte er und wandte sich wieder seinen Mannschaftskameraden zu. Deshalb sah er nicht, wie Eisenbeißer heftig mit dem Kopf schüttelte.
»Nein, nicht Essen. Küche. Kitchen. Walter Kitchen. Das ist Walter Kitchen. Ja, von der kanadischen Eishockeymannschaft«,
murmelte er laut und mehr zu sich selbst. Langenüs hatte diese recht eigentümliche Konversation schweigend verfolgt und war etwas indigniert, dass seine Geschichte vom Finale der ersten Fußball-Weltmeisterschaft im olympischen Fraternisierungstaumel verloren zu gehen drohte. Endlich hatte sich Eisenbeißer wieder in seine Richtung gedreht.
»Sie müssen schon entschuldigen«, erklärte Eisenbeißer mit einem leichten Anflug von Verlegenheit. »Aber es lässt mir keine Ruhe, wenn ich ein Gesicht sehe und mir dazu der Name fehlt.«
Langenüs nickte und wollte gerade seine Geschichte fortsetzen, als Alfred Eisenbeißer ihm noch einmal zerstreut in die Parade fuhr.
»Jetzt weiß ich es wieder. Wir gingen nebeneinander aus dem Olympiastadion heraus und kamen ins Gespräch, und als ich erfuhr, dass er zur kanadischen Auswahlmannschaft gehört, gab ich mich als großer Anhänger des Eishockeysports zu erkennen. Sie müssen nämlich wissen, ich habe für mein Land nicht nur Fußball, sondern auch Eishockey gespielt.«
Langenüß war nun drauf und dran, das Gespräch an diesem Abend zu beenden, denn solch schlechte Manieren stimmten ihn missmutig. Der Rumäne dagegen trank einen tiefen Schluck aus seinem frischen Bierkrug und blickte Langenüß erwartungsvoll an. »Nun, wo waren wir stehen geblieben?«, fragte er ganz unschuldig. »Ich war bei meiner überstürzten Abreise aus Buenos Aires am Vorabend des Weltmeisterschaftsendspiels stehen geblieben«, antwortete Langenüß recht hochmütig, aber gleichzeitig auch froh, dass er nun wieder die volle Aufmerksamkeit des Rumänen zu genießen schien. »Henri Christophe, mein Landsmann und Linienrichter also, und ich hatten es mit größter Mühe und nur mit dem erheblichen Einsatz unserer Autorität auf die Esperanza geschafft, ein Fährschiff, das noch am selben Abend ablegen und nach Montevideo übersetzen sollte. Doch beinahe wären wir tatsächlich gar nicht an Bord gekommen, denn am Hafen hatte sich eine unübersehbar große Menschenmenge gebildet, die ungezügelt zu den Schiffen drängte. Ganz gleich, ob diese nun im Begriff waren, tatsächlich abzulegen oder nicht, alle wollten nach Montevideo. Es herrschte die reinste Anarchie.« Bei diesem Ausdruck verzog Langenüß sein Gesicht, als müsste er mit Sonntagsschuhen über einen gerade gedüngten Getreideacker stiefeln. »Und wir standen nun also mittendrin, in diesem erstickenden Getöse und Gedränge. Immer wieder flogen Raketen in die Luft, deren rauchende Reste zurück auf die Köpfe in der Menge fielen und dort kurzfristig Panik auslösten. Gleichzeitig knallten Pistolenschüsse durch die Luft und wieder andere Argentinier sangen voller Hingabe »Victoria o Muerte«, also Sieg oder Tod. Es war ziemlich beunruhigend. Christoph schlug vor, sich mit dem Hinweis auf unsere wichtige Aufgabe im Fußballfinale von Montevideo einen Weg zum Schiff zu bahnen. Davon konnte ich ihn gerade noch abhalten. Alfred Eisenbeißer hörte mit vergnügtem Grinsen zu. »Und wie haben Sie sich dann aus diesem Labyrinth aus Begeisterung und Beklemmung befreien können?« hakte er deshalb gleich nach. »Ich nehme nicht an, dass Sie als Altphilologe gleich den Faden der Ariadne zur Hand hatten.« Jean Langenüß musterte seinen frech grinsenden Gegenüber und versuchte herauszufinden, ob er sich Eisenbeißers herablassende Art nur einbildete oder ob dieser sogar ein Spielchen mit ihm trieb, das möglicherweise eine entschiedene Reaktion verlangte. »Machen Sie ruhig Ihre Späßchen, mein Freund. Wäre nicht ein junger Argentinier unter lautem Getöse und Gelächter ins Hafenbecken gestürzt, nachdem er mit einer kaum für möglich gehaltenen Waghalsigkeit versucht hatte, auf die Esperanza zu klettern, dann hätte sich womöglich niemals diese schmale Menschengasse aufgetan, die letztlich unsere Rettung bedeutete. Weil wir so im letzten Moment noch auf das Schiff nach Montevideo gelangten, das letztlich noch rechtzeitig und vor dem großen Nebel nach Uruguay übersetzte. Durch diese hohle Gasse mussten sie kommen. Es führte kein anderer Weg nach Montevideo«, deklamierte Eisenbeißer mit feiner Ironie, und John Langenüß wusste wieder nicht, was ihn mehr überraschte. Die neuerliche Unverschämtheit des Rumänen oder dessen ebenso gekonnter wie spielerischer Umgang mit Schillers Tell. Er entschied sich für Letzteres. »Nun, immerhin wurden wir nicht hinterrücks gemeuchelt, wie Weiland, der bedauernswerte habsburgerische Landvogt, der vor die tödliche Flinte des Tell geriet«, antwortete Langenüß und war im selben Moment recht angetan von seiner leichten, treffenden Replik. Alfred Eisenbeißer stellte einen Krug auf die nahe Fensterbank und klatschte aufrichtig Beifall. Touché! Was im Übrigen auch daran lag, dass ich bei Monsieur Rimet erfolgreich darauf drängte, dass sich jeder Besucher des Endspiels einer ausführlichen Leibesvisitation zu unterziehen hatte, obwohl sich ihnen ja der Sinn dieses Unterfangs bis heute scheinbar nicht erschlossen hat. Eisenbeißer sah ihn fragend an. »Ja«, rief Langenüß. »Stellen Sie sich vor, Eisenbeißer, es wurden bei diesen Durchsuchungen vor dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft doch sage und schreibe 1600 Revolver sichergestellt.« »27. Juni 1930, Atlantischer Ozean. Die Abende auf See waren immer gleich. Sie begannen gleich und sie endeten gleich. Zunächst der Besuch des Kinos. Und danach tanzten wir im Ballsaal mit solcher Begeisterung, dass wir manchmal das Gefühl hatten, nicht wir tanzten, sondern das Schiff selbst. An Deck und am Tage hatten sich die Franzosen schon zu Beginn der Überfahrt einen Bereich in der Nähe der Brücke gesichert. Sie tauften diese Ecke Montmartre und auf ihrem Grammophon spielten sie den ganzen Tag über Chansons von Maurice Chevalier. Die Franzosen wirkten überhaupt sehr entspannt, während die Rumänen und wir Belgier bereits die frühen Morgenstunden nutzten, um an Deck mit Turnübungen und Dauerläufen zu trainieren, ohne dabei die anderen Gäste zu stören, sah man die französischen Spieler frühestens am späten Vormittag zum ersten Mal überhaupt. Dafür saßen sie dann bis tief in die Nacht beim Kartenspiel zusammen. Der berühmteste Gast an Bord war zweifellos Fjodor Schaljapin. Der berühmteste Opernsänger dieser Zeit benahm sich jedoch zuweilen recht unangemessen. Von den übrigen Gästen an Bord der Conte Verde grenzte er sich mit seiner Entourage jedenfalls rigoros ab. Vielleicht wegen seiner Tochter Tatjana, deren atemberaubende Schönheit schon nach wenigen Tagen zur Legende geworden war. Tatjana Schaljapina führte aber zur Freude der zahlreichen Sportler jeden Tag einen deutschen Pinscher namens Wallenstein an Deck spazieren. Es entstand schnell das Gerücht, der Hund sei darauf abgerichtet, bei jedem falsch gesungenen Ton seines Herrchens Schaljapin laut zu bellen. Nun ja, dafür hörte man ihn vielleicht zu häufig bellen. Schaljapin jedenfalls war nur selten zu sehen und vor allem zu hören. Mit Ausnahme der Abende, wenn er auf der Bühne des Ballsaals seinen vertraglichen Verpflichtungen nachkam, selbst die zweitägige Feier anlässlich der Äquatorüberquerung ließ ihn kalt. Eines Abends im Speisesaal, Schaljapin hatte sich immerhin bereit erklärt, am Tisch des Kapitäns Platz zu nehmen, wurden die illustren Gäste der ersten Klasse zu unfreiwilligen Zeugen einer lautstarken Auseinandersetzung. Der italienische Kapitän Amadeo Pinchetti hatte den hünenhaften Russen ganz beiläufig gefragt, welchen musikalischen Beitrag er denn zu den Feierlichkeiten anlässlich der Äquatorüberquerung leisten wolle. Darauf war Schaljapin ebenso plötzlich wie wutentbrannt aufgesprungen und hatte gebrüllt: »Ich werde hier außerhalb meines Vertrages überhaupt nicht singen. Oder würden Sie, wenn ich ein Schuhmacher wäre, mich dann auch bitten, Ihnen ein paar neue Schuhe anzufertigen, nur weil wir den Äquator überqueren?« Garmisch-Partenkirchen, Montag, 10. Februar 1936, mittags. Jean Langenis hatte den Grafen bei Jela Tour nun schon seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Er hatte auch keinerlei Nachricht vom IOC-Präsidenten erhalten. Scheinbar bestand kein weiterer Bedarf an verdeckten Ermittlungen. Langenis war dies ganz recht. So konnte er sich voll und ganz seinen Erinnerungen an Südamerika hingeben und die übrigen Tage der Winterspiele mit dem aufrichtigen Interesse eines privilegierten Olympiatouristen verfolgen. Trotz seiner Unabhängigkeit registrierte er hin und wieder Begebenheiten, die ihn irritierten. Am Vortage, bei einer kurzen Wanderung zum Hausberg, war er am Vereinsheim der örtlichen Hitlerjugend vorbeigekommen und hatte ein paar Jungs bemerkt, die sich gegenseitig mit Gesängen hochschaukelten. »Nach der Olympiade schlagen wir die Juden zu Marmelade!« Doch wahrscheinlich machte es wohl keinen Sinn, diese Entgleisung an die große Glocke zu hängen, zumal es ja auch noch Kinder waren. Und davon abgesehen schienen sich die Olympiabesucher aus aller Welt in Garmisch-Partenkirchen auch recht wohl zu fühlen. Noch immer lag die Temperatur auch tagsüber deutlich unter 0 Grad. Während der nachlassende Neuschnee von starken Windböen durch das Werdenfelser Land getrieben wurde. Im Olympiastadion unterhalb der neuen Großschanze, deren Konturen sich im Schneetreiben ins Schemenhafte verloren und die entfernt an das Skelett eines gewaltigen Sauriers erinnerten, herrschte nicht so viel Publikumsbetrieb wie an den Tagen zuvor. Vielleicht lag es daran, dass der deutschen Skilanglaufstaffel über 4x10 Kilometer nur geringe Außenseiterchancen zugestanden wurden. Nach dem ersten Läufer hatten sich die Reihen auf den Tribünen dann noch einmal gelichtet, denn der deutsche Startläufer Friedel Däuber aus Berchtesgaden hatte seine Skier gründlich verwachst und war erst als Zehnter mit 8 Minuten Rückstand hinter dem führenden Norweger zum ersten Wechsel gekommen. Jean Langenüß und Alfred Eisenbeißer hatten noch nicht viel miteinander gesprochen. Es war jedoch offensichtlich, dass beiden Männern kalt war und dass sie sich langweilten, weil sie vom eigentlichen Wettkampf in den Wäldern so gut wie nichts mitbekamen. »Hätten Sie Lust auf einen Spaziergang?«, fragte Langenüß schließlich, und es klang durchaus auch so, als müsse er sich diese Frage selbst stellen. Eisenbeißer seufzte auf und wirkte erleichtert. »Na, Gott sei Dank, der Mann kann ja sogar die Gedanken eines einfachen Rumänen lesen«, antwortete er frech. »Wohin wollen wir denn aufbrechen? Und bitte denken Sie daran, für militärische Gewaltmärsche bin ich derzeit nicht zu gebrauchen, auch wenn diese spezielle Disziplin im neuen Deutschland wieder stark in Mode zu kommen scheint.« Langenüß sah den Rumänen verwundert an und schüttelte missbilligend den Kopf. »Sie reden sich noch um Kopf und Kragen, Eisenbeißer. Es dürfte doch wohl auch Ihnen klar sein, dass es hier vor deutschen Geheimpolizisten nur so wimmelt.« Die beiden Männer stapften einmal quer durch die Stadt nach Norden, gegen den Strom der meisten anderen Fußgänger, die am frühen Nachmittag in Richtung Riesersee unterwegs waren, wo das Eisstockschießen angekündigt war, und zwar als olympischer Demonstrationswettbewerb.
»Wussten Sie eigentlich, Langenüß, dass es hier in Garmisch auch wieder den Militärpatrouillenlauf geben wird?«, eröffnete Eisenbeißer das Gespräch.
Langenüß sah ihn fragend an.
»Was für eine absurde Vorstellung, nicht wahr? Ein Skilanglauf mit einem Gewehr auf dem Rücken. Es wird um die Wette gelaufen und geschossen, wie im Krieg. Vielleicht wird man im Sommer in Berlin noch den Handgranatenweitwurf als Demonstrationswettbewerb ins olympische Programm heben. Was meinen Sie?«
Langenüß sah ihn missbilligend an und drehte sich im selben Moment hektisch um.
»Sie halten das für unwahrscheinlich?« fragte Eisenbeißer ungerührt weiter. »Dann sollten Sie sich einmal bei den SA und den Polizeimeisterschaften umsehen. Sie werden staunen, wie kreativ die Nationalsozialisten sind, wenn es darum geht, kriegstaugliche Sportarten zu entwickeln. Den Handgranatenweitwurf gibt es nämlich wirklich. Er hat den Keulenweitwurf abgelöst. Außerdem können Sie im 1000-jährigen Reich auch nationale Titel im 250-Meter-Sprint in voller Kampfmontur erringen. Sie können einen 50-Kilometer-Gewaltmarsch in voller militärischer Ausrüstung trainieren oder wie wäre es mit »Es reicht«, fuhr ihm Langenüß scharf in die Parade. »Hoppla! So empfindlich? Wollen Sie mich jetzt nur verwarnen oder werde ich gleich von den Olympischen Winterspielen ausgeschlossen, Herr Schiedsrichter?«
Alfred Eisenbeißers Ironie war ätzend und verärgerte Langenüß über die Maßen. So hatte er sich den Nachmittag nicht vorgestellt. Was war nur los mit diesem Mann? Warum empfand er so große Abneigung gegen die deutschen Olympiagastgeber, die ihrer Rolle doch nach anfänglichen Schwierigkeiten inzwischen ganz formidabel nachkamen? Irgendetwas musste Eisenbeißer in Garmisch-Partenkirchen oder vielleicht schon früher widerfahren sein. Etwas, von dem bislang noch nicht die Rede war. Schweigend gingen die beiden Männer in der nächsten Viertelstunde nebeneinander her. Als sie das Hotel Sonnenbichel passierten, blieben sie kurz stehen und stutzten über den enormen Menschenauflauf, der sich auf dem Parkplatz vor dem Nobel-Etablissement gebildet hatte. Die Menschen umringten zwei mächtige, fast 6 Meter lange schwarze Limousinen, die unschwer als Mercedes-Benz Typ 770 zu erkennen waren, auf deren chromverzierten Kühlergrill der frische Schnee scharf zischend verdampfte. An den Flügeln flatterte jeweils ein Hakenkreuzfähnchen, Regierungsfahrzeuge.
»Vermutlich wieder Himmler und Heydrich beim Nachmittagstee im Sonnenbichel«, murmelte Alfred Eisenbeißer und versetzte seinen belgischen Begleiter damit einmal mehr in tiefes Erstaunen. War dieser Mann womöglich gar kein Sportler, sondern doch so etwas wie ein Spion und vielleicht sogar ein Agitator mit besonderen Aufgaben? Und war er, Langenüß, vielleicht nur ein Werkzeug
in den Händen dieses kleinen, unscheinbaren Rumänen? Die Burg Werdenfels bestand nur noch aus einigen Mauern und war eigentlich den Aufstieg nicht wert. Allerdings war die Aussicht auf Garmisch-Partenkirchen und auf das Wettersteingebirge mit der Zugspitze in seiner Mitte ziemlich beeindruckend. Auch Alfred Eisenbeißer hatte sich auf der kurzen Wanderung durch den Tiefschnee augenscheinlich wieder besonnen. Jedenfalls schien er den atemberaubenden Ausblick in tiefen Zügen zu genießen.
»Wissen Sie, Langenüß«, sagte er nach einer Weile, »es ist doch erstaunlich, dass der Mensch immer wieder in der Lage ist, die klare, wahre Schönheit zu verleugnen und sie mit profaner Alltäglichkeit zu überkleistern.«
»Was meinen Sie damit?« fragte Langenüß geistesabwesend zurück.
»Nun, schauen Sie nach unten, dieses Garmisch-Partenkirchen«, antwortete Eisenbeißer sofort. »Wie glücklich und friedlich sich die Häuser aneinander drücken. Überall dampft Behaglichkeit aus den Schornsteinen. Was für ein harmonisches Bild, nicht wahr?«
Langenüß nickte und schwieg, erwartete auf das »Aber«.
»Aber der Schein trügt«, legte Eisenbeißer nach, »denn in dieser Idylle fehlen mindestens 200 Bewohner der Stadt, die man aus Gründen der politischen Hygiene für die Dauer der Spiele in Konzentrationslager nach Dachau verbracht hat, natürlich ohne Prozess. Die Willkür benötigt in diesem neuen Deutschland keine Legitimation und übrigens auch keine freie Meinungsbildung. Die Nationalsozialisten haben sogar die beiden recht harmlosen Tageszeitungen des Ortes für die Dauer der Winterspiele verboten.«
Langenüß seufzte. Was ging ihn das an? Es war nicht sein Land. Er war nur zu Gast. In nur einer Woche wäre er wieder zurück in Antwerpen und würde zwischen verstaubten Aktendeckeln nach fast vergessenen Unterlagen wühlen. Langenüß hatte einzig und allein gehofft, sich mit diesem kauzigen Rumänen, dem er einst auf der größten Abenteuerreise seines Lebens begegnet war, ein paar anregende Stunden zu verbringen. Jetzt fiel dem Eisenbeißer in seiner polemischen Art zunehmend auf die Nerven.
»Wussten Sie, dass Garmisch-Partenkirchen eine der ersten Gemeinden des Reiches war, die dem Führer stolz ein »Judenfrei« entgegenschmettern konnten?«
fuhr Eisenbeißer zunächst ungerührt fort. Doch als er endlich begriff, dass ihm der belgische Schiedsrichter kaum mehr zuhörte und nicht mehr auf ihn reagierte, wechselte er das Thema.
»Ja, jedenfalls machen mir Hitler und seine Deutschen wirklich Angst, große Angst. Wie ist das mit Ihnen, Monsieur? Haben Sie keine Angst?«
»Naja, jedenfalls nicht vor den Deutschen«, antwortete Langenüß langsam.
»Vor wem und was denn sonst?«
Langenüß lächelte gequält. Es war ihm anzumerken, dass er es nicht sonderlich schätzte, über seine emotionalen Befindlichkeiten zu sprechen.
»Ach, wissen Sie, Eisenbeißer, als ich damals beim Endspiel um die Weltmeisterschaft in dieses große Stadion einlief, in Centenario«, fügte Eisenbeißer hinzu.
»Ja, natürlich, wo denn auch sonst?« blaffte Langenüß ihn an und erschrak sogleich über seine heftige Reaktion. »Bitte verzeihen Sie.« Langenüß räusperte sich.
»Ja, im Centenario, da hatte ich große Sorge um meine Unversehrtheit. Denn dieses Spiel zwischen Uruguay und Argentinien war und ist ja bis heute kein beliebiges Spiel. So viel Emotion, so viel Leidenschaft. Ein Spiel um Leben und Tod. Um Himmel oder Hölle. Das versteht hierzulande niemand. Später erfuhr ich, dass die argentinischen Spieler damals ebenfalls um ihr Leben fürchteten. An diesem Tag war die Angst, fast mit Händen zu greifen.«
»Wurden Sie denn direkt bedroht?« fragte Eisenbeißer nach. Langenüß zuckte mit den Schultern.
»Erinnern Sie sich an Monty? Louis Monty?«
»Ja, natürlich. Niemand, der diesem Mann einmal auf dem Platz begegnet ist, wird ihn je vergessen können. War er nicht eigentlich Metzger von Beruf?«
Langenüß lächelte über diesen Scherz. Er konnte sich lebhaft vorstellen, wie es gewesen war, gegen diesen Mann zu spielen, der von seinen Gegenspielern ehrfürchtig Doble Anco genannt wurde. Das Doppelte von allem. Vielleicht war er auch Kirmesboxer. Auf jeden Fall war dieser Monty am Tag des Finals ganz klein, mit Zylinder. In der Halbzeitpause kam er zu mir und meinte, er könne auf keinen Fall weiterspielen, weil er gerade einen ernstzunehmenden Hinweis bekommen habe.
und habe ihm zu verstehen gegeben, dass es für ihn und für Argentinien besser sei zu verlieren, weil sonst seine Großmutter und seine Tante sterben müssten. Wie Sie sich vielleicht erinnern, führten die Argentinier zur Pause mit 2-1. Eisenbeißer erinnerte sich und nickte. »Und was haben Sie dem guten Monty geraten?« Langenes zuckte mit den Schultern. »Ich habe ihm gesagt, dass er solchen Drohungen nicht nachgeben dürfe. Dann aber sah ich, dass seine Mitspieler ähnlich verängstigt aus der Kabine kamen. Womöglich hatte es also noch weitere Drohungen gegeben.« Alfred Eisenbeißer schüttelte mit dem Kopf. »Unglaublich. Davon hat man natürlich im Stadion nichts mitbekommen.« Er dachte nach. »Ist Ihnen denn als Schiedsrichter auch Gewalt angedroht worden?« »Na, das nicht, aber erinnern Sie sich, dass ich am Vorabend des Endspiels, nachdem ich von meiner überraschenden Nominierung erfahren hatte, mit einem Schnellboot von Buenos Aires nach Montevideo zurückkehren musste?« Eisenbeißer nickte. »Es waren auf dieser Überfahrt auch argentinische Sportreporter an Bord. Und warum auch immer. Jedenfalls hatten sie bald in Erfahrung gebracht, in welcher Kabine der Schiedsrichter des Endspiels zu finden war.« Langenis machte eine kurze Pause. »Nicht sehr angenehm, wenn die ganze Nacht über gegen die Kabinentür geklopft und gehämmert wird, während man sich nach ausreichend Schlaf für die große Aufgabe sehnt.« »Also erlebten Sie die Überfahrt sozusagen im Zeichen der Angst?« hakte Eisenbeißer nach. »Na, natürlich«, antwortete Langenis schnell und ungewohnt heftig. »Wenn Ihnen keine Rückzugsmöglichkeit bleibt, wenn Sie einer hysterischen Menschenmasse auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind, wenn Sie keine Kontrolle über das besitzen, was in den nächsten 24 Stunden Ihr Leben bestimmt, dann bekommt es wohl jeder mit der Angst zu tun.« »Nun ja, Sie sind ja mit heiler Haut davongekommen«, fügte Eisenbeißer lächelnd hinzu. »Und die anderen Schrammen sieht ja niemand.« John Langenis sah den Rumänen schweigend an und beschloss dann, den Rückweg einzuschlagen. Die Sonne hatte sich hinter einem dunstigen Schneeschleier verflüchtigt. Es war noch einmal kälter geworden und die Nacht war nicht mehr weit.
Dienstag, 11. Februar 1936, Garmisch-Partenkirchen. Jean Langenus hatte sich noch immer nicht an den tosenden Trubel im Frühstücksraum seines Hotels gewöhnt. Wie an jedem Morgen waren die Kanadier in Mannschaftsstärke über das Buffet hergefallen und hatten es den Heuschrecken gleich in kürzester Zeit leergeräumt. Franz Staudacher, der Seniorchef des Hotels, hatte dieses Spektakel wie an jedem anderen Morgen auch mit einer Mischung aus Resignation und Erstaunen verfolgt. Am Abend zuvor hatte er Langenis an der Hotelbar im Vertrauen eröffnet, dass der Appetit der kanadischen Eishockeyspieler sein Vorstellungsvermögen übersteige und seinem tatsächlichen Vermögen nicht förderlich sei. Deshalb habe er bereits eine Depesche an Ritter von Halt geschickt und um wirtschaftlichen Ausgleich durch das Olympische Komitee gebeten. Schließlich trage das Wohlbefinden seiner Gäste ja nicht unwesentlich zum Gelingen der Spiele bei und damit auch zum Ansehen des Deutschen Reichs in der Welt. An diesem Morgen hatten die Kanadier ein noch schärferes Vertilgungstempo angeschlagen als üblich, denn schon in den Mittagsstunden stand das Zwischenrundenspiel gegen Großbritannien auf dem Programm. Und da diese imposante Mannschaft aus Nordamerika in ihren bisherigen 3 Auftritten schon 24 Tore erzielt hatte, blühte nun also der Flachs darüber, ob sich diese beeindruckende Trefferausbeute gegen die international allenfalls zweitklassigen Briten vielleicht sogar noch ausbauen ließe. Für Langenis bedeutete das frühe Wüten der Kanadier auch an diesem Morgen, entweder er beeilte sich und kratzte die Reste des Buffets zusammen oder erwartete darauf, dass nach dem Verschwinden der Kanadier die leeren Platten und Töpfe noch einmal aufgefüllt würden. Eigentlich hatte sich Langenis während seiner Morgentoilette für den Besuch des Rissasees entschieden, auf dem an diesem Vormittag der Eisschnelllauf über 500 Meter anstand. Sein Landsmann Charles de Ligne, ein hochdekorierter Offizier der Kavallerie und angesehener Geschäftsmann im Bereich Saatgut, würde heute zum ersten Mal an den Start gehen. Im direkten Duell mit Ivar Ballangrüt, dem hünenhaften Norweger, dem man durchaus zutraute, in Garmisch mehr als nur eine Medaille zu gewinnen. Langenüß war mit dem Belgier de Ligne durchaus vertraut, weil dessen Familie zu den bedeutendsten Geschlechtern und damit zu den wohlsituierten Kreisen in Belgien zählte. Die de Lignes wohnten auf einem prächtigen Anwesen unweit von Antwerpen und genossen so etwas wie lokale Berühmtheit, was vor allem an Yvonne de Ligne lag. Yvonne de Ligne war eine überraschend dralle, brünette Schönheit, die es im Eiskunstlauf immerhin zur einen oder anderen durchaus respektablen Platzierung gebracht hatte und die für Belgien ebenfalls in Garmisch-Partenkirchen an den Start ging. Langenüß hatte das schillernde Paar hin und wieder bei gesellschaftlich bedeutsamen Rencontres gesprochen und war dabei nicht der einzige Mann, der dem wilden Temperament der Madame de Ligne durchaus zugetan erschien.
»Herrschaften, darf ich um einen Augenblick der Aufmerksamkeit bitten?«
Staudachers Stimme besaß die angenehm weiche Klangfülle eines Mannes, die in einer tiefen Selbstgewissheit fußte.
»Wir werden den Speisesaal jetzt für etwa 45 Minuten schließen, um Ihnen danach wieder ein reichhaltiges Frühstück präsentieren zu können. Wenn Sie also so freundlich wären, uns ein wenig Zeit zu gewähren, damit wir das Durcheinander in Ordnung bringen können.«
Außer Jean Langenüß saßen noch ein französisches Ehepaar, ein Journalist aus der Schweiz sowie ein unscheinbarer, schweigsamer Mann, womöglich ein finnischer Sprungläufer, im Frühstücksraum. Langenüß griff nach seinen Handschuhen, dem Mantel und seinem Hut. Er grüßte den Portier, durchmaß die Empfangshalle, zündete sich eine Zigarette an und trat nach draußen. Die Kälte traf ihn unvorbereitet. Der Frost riss sofort und ohne Vorwarnung energisch und schmerzhaft an seinen Lungen. Seine Wangen spannten sich und drohten im nächsten Moment zu platzen. Tränen füllten in Sekundenschnelle seine Augen, weil sich das gleißende Sonnenlicht im Schnee vervielfachte und Langenüß seine Sonnenbrille auf dem Zimmer vergessen hatte.
»Jo, Sapperlot, komm's rasch wieder rein in die warme Stube. Es hat noch 20 Grad unter Null. Da will sich doch kein Mensch da draußen aufhalten, es sei denn, er braucht unbedingt eine olympische Medaille.«
Franz Staudacher war lachend ein paar Schritte aus dem Haus herausgekommen und hatte den regungslosen Langenüß an den Schultern gepackt.
»Na kommen's schon, ihr habt da Flaschen ohne Etikett, dann nehmen's jetzt einen Schluck oder auch zwei, davon sind schon Tote wieder aufgestanden.«
Und so war Langenüß ohne Gegenwehr wieder im Hotel gelandet. Charles de Ligne würde dafür sicher Verständnis haben. Außerdem hatte sein belgischer Landsmann ja geplant, noch über drei weitere Strecken im Eisschnelllauf an den Start zu gehen. Franz Staudacher hatte sich mit zwei kleinen Gläsern zu Langenüß gesetzt und, wie angekündigt, eine durchsichtige Flasche ohne Etikett auf den Ecktisch im Empfangsbereich gestellt. Er füllte die Gläser fast bis zum Rand und schien recht zufrieden mit sich, einen guten Grund für einen frühen Schnaps gefunden zu haben.
»So, mein lieber Herr Langenüß, ein Gruß des Hauses an Ihre Lebensgeister. Marille, Birne und Apfel und dazu noch ein kleines Geheimnis. So hat es schon mein Vater gemacht und der kannte die Rezeptur von seinem Großvater und der von meinem Urgroßvater.«
Staudacher hob sein Glas und Langenüß tat es ihm nach. Der Schnaps erzielte die gewünschte Wirkung und nachdem Langenüß vom Concierge erfahren hatte, dass auch der Eisschnelllauf über 500 Meter in einer Direktschaltung im Radio übertragen wurde, hatte er sich schnell in den Personalraum des Hotels begeben. Hier stand ein Volksempfänger, in dem sogleich zum Rissersee geschaltet wurde.
»Ballangrüt sofort weggeschossen, hat sofort einen Vorsprung von 8 Metern herausgearbeitet. Der Belgier kommt überhaupt nicht nach, kommt überhaupt nicht vom Fleck. Schon stürzt der Belgier aussichtslos, aber hier läuft Ballangrüt, ein Mann der internationalen Extraklasse, an dem niemand herankommt. Jetzt läuft er an uns vorbei, wie ein geölter Pfeil schießt er an uns vorbei. Wird noch einmal schneller, er läuft nur noch gegen sich selbst, gegen die eigene Zeit, er hat keinen Gegner.«
Langenüß schaltete das Gerät aus. Eigentlich hätte er enttäuscht sein müssen. Immerhin hatte sein Landsmann wohl noch nicht einmal das Ziel erreicht. Aber insgeheim war er auch froh, dass er im Hotel geblieben war und so sicherlich um ein paar Erfrierungen herumgekommen war. Garmisch-Partenkirchen, Dienstag, 11. Februar, mittags. Normalerweise war Langenüß kein Freund von Überraschungen. Doch als in den Mittagsstunden ganz unerwartet ein vertrautes Gesicht am Empfang des Hotels aufgetaucht war, konnte der Belgier seine Freude darüber nicht verhehlen. Alfred Eisenbeißer hingegen grinste von einem Ohr zum anderen.
»Langenüß, lang lebe die Internationale!« rief der Rumäne etwas zu laut und zu überschwänglich.
Langenüß erblasste augenblicklich.
»Ich meine natürlich die internationale Kunst der Schiedsrichterei. Ich glaube, Sie sind mir noch den Beweis schuldig, dass es die Küche Ihres Hotels tatsächlich mit den Künsten meiner leider schon verschiedenen Großmutter väterlicherseits aufnehmen kann. Und die selige Maria Eisenbeißer zählte immerhin zu den Leibköchinnen des kaiserlichen und königlichen Österreich-Ungarn.«
Jean Langenüß lächelte erleichtert und streckte seinem Gast die Hand entgegen.
»Seien Sie versichert, dass Ihr Kommen nicht vergeblich war und dass das Spesenheft des Internationalen Olympischen Komitees auch den knurrenden Magen eines rumänischen Fußball-Eiskunstläufers aushalten wird.«
Die beiden Männer schüttelten die Hände und begaben sich umgehend in den Speisesaal, der zu dieser frühen Stunde noch beinahe unbesetzt war. Doch Langenüß fand den Gedanken an ein frühes Mittagessen natürlich sehr ansprechend, nachdem sein Frühstück ja aus den bereits erwähnten Gründen sehr spärlich ausgefallen war.
»Ich würde gerne an unser Gespräch über die alten Zeiten anknüpfen«, begann Eisenbeißer ohne große Vorrede, nachdem sie sich für einen Tisch am Fenster entschieden hatten.
Langenüß sah ihn fragend an.
»Nun«, fuhr Eisenbeißer fort, »es gibt noch so viele Fragen und Rätsel, die ich seinerzeit in Montevideo nicht zu beantworten oder zu lösen vermochte, und ich bin mir sicher, dass mir das mit Ihrer Hilfe gelingen wird.«
»Nur zu«, antwortete Langenüß. »Ich werde mein Möglichstes versuchen, möchte Ihnen allerdings zuvor dringend die Werdenfelser Wildplatte ans Herz legen.« Nachdem Langenüß und Eisenbeißer ihre reichhaltige Bestellung aufgegeben hatten, übernahm der Rumäne erneut die Gesprächsführung.
»Sehen Sie, Langenüß, die Leistungen der Schiedsrichter waren und sind ja von jeher recht unterschiedlich.«
Langenüß stellte sein Weinglas zur Seite und sah Eisenbeißer aufmerksam an.
»Wir Fußballer und die Fußballanhänger in der ganzen Welt wahrscheinlich auch hegen ja mitunter den Verdacht, dass sich die eine oder andere Entscheidung auf dem Rasen möglicherweise mit der kurzfristigen Befriedigung materieller Belange des Unparteiischen beeinflussen lässt?«
Jean Langenüß zog die Augenbrauen zusammen. Sein Blick verfinsterte sich augenblicklich. Betrug und Korruption in der Schiedsrichterei waren nicht gerade seine bevorzugten Gesprächsthemen. Alfred Eisenbeißer beeilte sich deshalb gleich, die Schärfe aus dieser Aussage zu nehmen.
»Verstehen Sie mich nicht falsch. Dieser Vorwurf ist nicht an Sie gerichtet. Es ist vielmehr eine Frage der Einschätzung. Halten Sie es für möglich, dass Schiedsrichter auch bei solch großen Ereignissen wie einer Fußball-Weltmeisterschaft gekauft werden können?«
Langenüß musterte den Rumänen, nahm einen Schluck Wein und entschied sich dann für eine schmallippige Gegenfrage.
»Ich nehme an, Sie werden jetzt einen konkreten Verdacht vorbringen.«
Alfred Eisenbeißer nickte.
»Nehmen Sie die letzte Weltmeisterschaft in Italien, als der Schwede Ecklind einen Ball aus dem Strafraum der Italiener köpfte, damit Mussolinis Spieler auf jeden Fall ihr Halbfinale gegen Österreich gewannen.«
Jean Langenüß nickte und verzog das Gesicht, als hätte man ihn gezwungen, in eine Zitrone zu beißen.
»Ja, da haben Sie recht. Ecklind bekam dann sogar eine persönliche Einladung vom Duce, ihn in seinem Ferienhaus am Comer See zu besuchen. Am Abend vor dem Finale, für das er selbstverständlich auch eingeteilt worden war. Ein Mann fast ohne internationale Erfahrung.
Es war eine Schande.« Alfred Eisenbeißer trank hastig von seinem Wein und nahm dann den Gedanken wieder auf.
»Und Sie, Langenüß,
Sie wurden nur ein einziges Mal eingesetzt, gleich zu Beginn der Weltmeisterschaft. Haben Sie sich geweigert, im Sinne der Faschisten zu pfeifen? Immerhin tragen die Schiedsrichter ja auch schwarze Hemden. Jean Langenus sah den Rumänen scharf an. Er hatte nicht übel Lust, ihm für diese Unverschämtheit ein Glas Wasser ins Gesicht zu schütten. Was bildete sich dieser Kerl eigentlich ein? Und mit welchem Recht bohrte er in dieser noch immer frischen Wunde? Als wäre es für ihn damals leicht zu verkraften gewesen, als Schiedsrichter ohne ersichtliche Begründung nicht mehr gefragt zu sein. Alfred Eisenbeißer dagegen registrierte die wortlose Wut seines Gegenüber mit der gelassenen Haltung eines Psychologen.
Ja, lassen wir das. Sie waren in Italien immerhin dabei. Wir Rumänen wurden ja schon vorher eliminiert, weil wir angeblich in der Qualifikation einen Spieler einsetzten, der gar nicht spielen durfte. Eine Farce.
Jetzt geriet Alfred Eisenbeißer tatsächlich ein wenig in Rage und brauchte einen Moment, um den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen.
Lassen Sie uns nach Montevideo zurückkehren. Sie erinnern sich doch bestimmt noch an Rego, Almeida Rego, den Brasilianer.
Der Belgier nickte knapp.
Natürlich erinnern Sie sich. Und fanden Sie es nicht erstaunlich, dass dieser Mann das Spiel Frankreich gegen Argentinien in der 84. Minute beim Stand von 1:0 für Argentinien beendete? Und zwar genau zu jenem Zeitpunkt, als ein Franzose Mutterseelen allein auf das Tor der Argentinier zustürmte, 6 Minuten zu früh.
Das mag schon richtig sein, antwortete Langenüß langsam. Aber Rego erkannte ja seinen Irrtum rechtzeitig und holte die Mannschaft noch einmal zurück auf den Platz, um die letzten 6 Minuten zu absolvieren. Alfred Eisenbeißer lächelte verächtlich.
Ich bitte Sie, der Schiedsrichter sorgte dafür, dass die Franzosen völlig demoralisiert wurden. Woher ich das so genau weiß? Einer der beiden Linienrichter war zufälligerweise mein Landsmann Konstantin Radulescu. Er schämt sich bis heute für diese Fehlleistung und stellte Rego danach in der Kabine zur Rede, so gut es eben ging. Denn die beiden Männer sprachen ja keine gemeinsame Fremdsprache. Als Folge bekam Radulescu dann keinen weiteren Einsatz, während Rego sogar im Halbfinale eingesetzt wurde.
Alfred Eisenbeißer war jetzt sehr erregt und starrte Langenüß erwartungsvoll an.
Rego war eine Schande für die Schiedsrichterzunft, ein glatter Versager,
presste der Belgier schließlich hervor.
»Genau, eine Schande«, polterte Eisenbeißer und verschluckte sich dabei fast an seinem Wein. »Und dann im Halbfinale. Genau dieser Rego war es doch wohl, der bei Uruguay und Jugoslawien den Schiedsrichter spielen durfte. Erinnern Sie sich, wie die Jugoslawen schnell mit 1:0 führten, dann ein zweites Tor erzielten, das ihnen von Rego aus unerfindlichen Gründen verweigert wurde? Und dann, beim Ausgleich der Urus, da standen gleich 3 Spieler deutlich im Abseits. Jeder im Stadion hat das gesehen, nur Rego nicht. Beim 3:1 vor der Pause war der Ball eigentlich schon ein paar Meter im Tor aus. Und dann schoss ihn ein uruguayischer Polizist als Flanke zurück in den Strafraum und Rego will davon nichts mitbekommen haben?«
Langenüß war überaus erstaunt, dass sich der Rumäne durch ein Fußballspiel, das bereits 6 Jahre zurücklag, noch so sehr in Rage reden konnte, ohne daran überhaupt beteiligt gewesen zu sein. Er überlegte, wie er die angespannte Atmosphäre etwas entschärfen konnte, zumal andere Hotelgäste bereits argwöhnisch zu ihrem Tisch hinüberschielten. »Erinnern Sie sich noch an den jugoslawischen Torhüter?« fragte er schließlich betont gelassen, als Alfred Eisenbeißer kurz Luft holen musste. Ohne auf eine Antwort zu warten, fuhr Langenüß fort.
»Milovan Jakčić und seine Mannschaft waren zwar mit einem anderen Schiff nach Südamerika gereist als wir, doch der jugoslawische Delegationsleiter Dr. Andrejewitsch hatte mir bei einem Bankett im Palais des Gouverneurs von Montevideo berichtet, dass es wohl auch auf dieser Atlantiküberfahrt recht ausgelassen zuging und dass man von den jugoslawischen Spielern nur selten jemanden an Deck sah, um dort zu trainieren, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
Alfred Eisenbeißer lächelte. Natürlich durchschaute er das Ablenkungsmanöver des Belgiers, aber es kam ihm auch nicht ganz ungelegen.
»Und nun raten Sie mal, Eisenbeißer, wie viel Körpergewicht der gute Jakčić in den 18 Tagen der Atlantiküberfahrt zulegte?«
Langenes wartete nicht wirklich auf eine Antwort, zögerte seine Pointe jedoch kunstvoll hinaus. Es waren, sage und schreibe, 16 Kilogramm. 16 Kilogramm in 18 Tagen. Was für eine Leistung! Jean Langenes lachte schallend und auch Eisenbeißer musste grinsen. Und wissen Sie, was das Beste ist? Milovan Jakčić wurde von den südamerikanischen Sportjournalisten zum besten Torhüter gewählt. El Gran Milovan, haben sie ihn getauft. Der große Milovan. Der fette Milovan wäre womöglich sehr viel passender gewesen. Wieder lachte Langenes recht laut über seinen eigenen Scherz. Eisenbeißer schien dagegen nur mäßig belustigt zu sein und wartete, bis der Belgier sich beruhigt hatte. »Und Sie wurden ja schließlich auch als bester Schiedsrichter des Turniers benannt. Sonst hätten Sie wohl nicht das Finale leiten dürfen.« Langenes sah ihn irritiert an. Er hatte keine Ahnung, worauf Eisenbeißer jetzt schon wieder hinaus wollte. Was für ein anstrengender Kerl. »Ich will Ihnen auf die Sprünge helfen, Langenes. War es nicht so, dass sich auch in Ihrem Halbfinale zwischen Argentinien und den USA einige recht ungewöhnliche Dinge ereigneten? Immerhin befanden sich beim Schlusspfiff nur noch 8 gesunde Amerikaner auf dem Platz. Der Rest lag da bereits im Krankenhaus.« Jean Langenes räusperte sich und war sichtlich darum bemüht, die Kontenance zu wahren. Die Herren Amerikaner empfanden die Situation in der Tat als ziemlich unhaltbar und griffen deshalb, so wie es wohl bis ans Ende aller Tage immer geschehen wird, den Schiedsrichter an. Jetzt musste Eisenbeißer schallend lachen.
»Warum sagen Sie nicht, wie es war, Langenes? Die Herren Amerikaner wollten Ihnen an die Wäsche. Ich hab's gesehen, denn ich war im Stadion.«
Langenes war nun vollkommen in Rage geraten. Die Erinnerung an das turbulente Halbfinale trafen ihn unvorbereitet.
»Diese Amerikaner waren nichts anderes als ein Konglomerat von Leuten zweifelhafter Spielqualität, deren Anführer sich wie smarte Geschäftsleute aufführten, die aus allem und jedem noch ihren Profit zu schlagen suchten.«
Eisenbeißer hatte nun sichtlich Freude daran, den Belgier noch weiter zu reizen.
»Jedenfalls haben ich und meine Mannschaftskameraden uns gefragt, wie es sein konnte, dass die USA mit 1-6 gegen Argentinien verloren, obwohl sich ein solch eklatantes Ergebnis durch das gezeigte Spielvermögen der Mannschaft nicht erklären ließ.«
Jetzt schnappte Langenes nach Luft und leerte kurz darauf mit einem großen Zug das Weinglas. Eisenbeißer war zufrieden. Er hatte den manchmal allzu selbstgefälligen Star-Schiedsrichter aus Belgien aus der Fassung gebracht. Mehr hatte er gar nicht gewollt. Deshalb schlug er jetzt versöhnlichere Töne an.
»Nun ja, der amerikanische Torhüter war an jenem Tag zweifellos auch nicht in der Lage, die Rolle des Helden auszufüllen«, sagte er, und es klang fast wie ein Selbstgespräch. »Nur eine Frage sei mir zu diesem Spiel noch gestattet, mein lieber Langenes. Was geschah in der zweiten Halbzeit mit dem amerikanischen Masseur?«
Jean Langenes, der kurz erwogen hatte, das Mittagessen endgültig vorzeitig abzubrechen, holte 2-mal tief Luft und sah Eisenbeißer dann fest in die Augen und sprach mit scharfer, leiser Stimme. »Wissen Sie, Eisenbeißer, als Schiedsrichter bin ich es gewohnt, dass mein Handeln und meine Entscheidungen selten von allen geteilt oder gutiert werden. Allerdings hatte ich nicht erwartet, mich bei einem freundschaftlichen Mittagessen solchen Anfeindungen noch dazu aus einem Spiel von anno dazumal ausgesetzt zu sehen.« Eisenbeißer hob beschwichtigend die Hände.
»Ah, schon gut. Es tut mir leid. Ich wollte Sie wirklich nicht kompromittieren. Sie müssen wissen, ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker. Vielleicht hätte ich auch Schiedsrichter werden sollen. Also bitte, verzeihen Sie meinen Ton und erzählen Sie, was passierte mit dem sehr erregten amerikanischen Masseur?«
Langenes lehnte sich zurück, winkte der Kellnerin, orderte ein weiteres Glas Wein und erinnerte sich dann an diesen wahrlich kuriosen Zwischenfall seines Halbfinalspiels von Montevideo. »Nun, der Masseur der Amerikaner, der übrigens gleichzeitig auch der Präsident des amerikanischen Fußballverbandes war, kam nach etwa einer Stunde auf den Platz gestürmt, um sich um einen verletzten US-Spieler zu kümmern. Doch während sich der Spieler vor seinen Füßen vor Schmerzen krümmte, setzte der Masseur zu einer Schimpftirade an, der ich nur fragmentarisch folgen konnte, die aber augenscheinlich mit meinen Entscheidungen als Schiedsrichter zu tun hatten. Jedenfalls schleuderte er am Ende der Beschimpfungen seinen Notfallkoffer wütend auf den Boden. Dann beugte er sich über den verletzten Spieler, der immer noch wie von Sinnen schrie. Der Masseur öffnete seinen medizinischen Koffer und kippte fast im selben Moment bewusstlos auf die Seite. Im Koffer waren nämlich zuvor einige Chloroformfläschchen zerbrochen. Jedenfalls musste der gute Mann vom Platz getragen werden, während sich der eben noch schwer verletzte Spieler längst wieder erhoben hatte. Alfred Eisenbeißer hatte ungeduldig auf seinem Stuhl rutschend das Ende dieser Episode erwartet. Jetzt kannte er kein Halten mehr. Er lachte so laut und herzhaft, dass sich alle Gäste im Speiseraum nach ihm umdrehten.
Sie sollten sich das patentieren lassen, Langenis. Immer ein Fläschchen Chloroform zur Hand und wer frech wird, der darf auf einem Wölkchen des Vergessens davonschweben.
Jetzt lachten beide laut und herzlich. Und das Servicepersonal war froh und dankbar, dass Langenüß und Eisenbeißer mittlerweile bei Kaffee und Cognac angekommen waren. Garmisch-Partenkirchen, Dienstag, 11. Februar, abends. Langenüß hatte sich früh auf sein Zimmer zurückgezogen, aber an Ruhe war nicht zu denken. Im Erdgeschoss tobten die Kanadier jedoch nicht siegestrunken wie sonst, sondern zu Tode betrübt und mit dem festen Vorsatz, eine historische Blamage im größtmöglichen Suff zu versenken. Mit 1:2 hatte der größte Goldfavorit dieser Winterspiele gegen die Briten verloren und dabei erlebt, dass sich die deutschen Zuschauer mit aller Vehemenz und einer unerhörten Hingabe auf die Seite des Außenseiters gestellt hatten. So etwas hatten die Kanadier noch nie erlebt. Weder eine Niederlage auf dem Eis, noch eine derart feindselige Stimmung auf den Zuschauerrängen. Tische und Stühle flogen durch den Schankraum. Die Lage drohte zu eskalieren. Franz Staudacher hatte deshalb schon mehrfach versucht, die Polizeistation zu alarmieren, die sich gegenüber der Wankbahn-Talstation am nördlichen Ende der Stadt befand. Doch dort fühlte man sich nicht zuständig und verwies an das Olympische Organisationskomitee. Hier ging jedoch niemand ans Telefon. Jean Langenüß hatte sich an diesem Abend eigentlich mit Alfred Eisenbeißer treffen wollen. Der Rumäne hatte jedoch kurzfristig passen müssen, weil seine Eispartnerin darauf bestand, ein paar gemeinsame Trockenübungen zu unternehmen, um die Kürelemente zu festigen. Sie hatte dafür den kleinen Saal ihres Quartiers organisiert und dazu auch ein Grammophon samt einer Schellackplatte mit Straußwalzern aufgetrieben. Bei diesen Winterspielen sollten die Eiskunstläufer ihre Figuren zum ersten Mal zur Musik zeigen. Irina fühlte sich deshalb noch etwas unsicher. Zwar hatte Eisenbeißer nur mäßiges Interesse an dieser ungeplanten Trainingseinheit, doch Irina Timčić konnte ziemlich hartnäckig sein. Und so saß Langenüß recht einsam auf dem Bett seiner Dachstube, in der es sich merklich abgekühlt hatte. Von Bajela Tour hatte er jetzt bereits seit 3 oder 4 Tagen nichts mehr gehört. Scheinbar wollte sich der IOC-Präsident nun nicht mehr der Gefahr aussetzen, im glänzenden Spektakel von Garmisch-Partenkirchen auch ein paar braune Flecken zu erkennen. Am liebsten wäre Jean Langenüß deshalb noch an diesem Abend zurück nach Antwerpen gefahren. Er fühlte sich nutzlos. Doch die Züge nach München waren hoffnungslos ausgebucht und überfüllt. Und daran würde sich auch an den nächsten Tagen nichts ändern, denn jetzt standen die rasanten Wettbewerbe im Zweier- und Viererbob auf dem Programm und dann natürlich noch der Eiskunstlauf der Paare. Diese Höhepunkte der Spiele würden noch einmal zigtausende nach Garmisch-Partenkirchen locken, auch wenn der kleine Ort jetzt schon am Rande des Zusammenbruchs stand. Langenüß seufzte schwer, streckte seine langen Beine und Arme auf dem schmalen Bett und griff nach dem kleinen Notizheft auf seinem Nachttisch. Mit der linken Hand suchte er nach dem Bleistift in der Innentasche seines Jacketts. Dann lehnte er sich gegen die Wand, schloss die Augen und dachte an Uruguay zurück, an Montevideo mit seinen eleganten Boulevards, seiner Beschaulichkeit im Privaten und seiner Besessenheit im Stadion. Er dachte an das Centenario zurück, das größte Stadion, in dem er je aufgelaufen war. Ein Fußballstadion, das damals noch stark an eine gewaltige Baustelle erinnerte, an die zahlreichen Zementsäcke, Schaufeln, Wassereimer und Steine, die nicht mehr rechtzeitig aus dem Stadion weggeräumt worden waren. Er erinnerte sich an die steile Leiter, die er vom Spielfeld aus erklettern musste, um in seine Umkleidekabine zu kommen. Er dachte an den gewaltigen Fingerturm und an die Musik, die während der Fußballspiele aus dessen Lautsprechern erklungen war. »Vamos, muchachos, compañeros« von Carlos Gardel hatte damals sogar zu seinen Lieblingsliedern gehört. Die eingängige Tango-Melodie fand nun wie von selbst ihren Weg zu seinen Lippen. Mit jeder Note wurde sein Pfeifen lauter und vergnügter. Er legte dabei sein Notizheft auf die Beine und schrieb mit großen Buchstaben auf die Titelseite »En sifflant par le monde« – pfeifend durch die Welt. Erinnerungen und Eindrücke von den Reisen eines Fußballschiedsrichters. Montevideo, 22. Juli 1930, nachmittags. Meinen Erinnerungen an diesen Tag muss ich einen grundsätzlichen Gedanken voranstellen. Man ist nicht einfach Schiedsrichter. Diese Aufgabe erfordert große Kühnheit und unter allen Umständen auch Beherrschung, selbst wenn es unmöglich erscheint. An jenem Tag in Montevideo war es jedoch zugegeben beinahe unmöglich, die Beherrschung zu wahren. Es war das letzte Spiel in der Gruppe 1. Argentinien und Chile spielten um den Gruppensieg. Beide Nationen waren mit einer weißen Weste in diese entscheidende Begegnung gegangen. Es ging also um alles. Alle wussten das. Auch die mehr als 40.000 Zuschauer auf den Rängen des Centenario. Nur der Sieger würde sicher ins Halbfinale dieser Weltmeisterschaft gelangen. Es war also ein echter Bruderkampf unter Südamerikanern und die Stimmung war entsprechend aufgeheizt. Die Zuschauer aus Uruguay unterstützten dabei natürlich lautstark die Chilenen, da es sich zwischen den Uruguayern und den Argentiniern ja ähnlich verhält wie zwischen den Belgiern und Franzosen. Man fühlt sich in herzlicher Abneigung miteinander verbunden. Kurz vor der Pause, die Argentinier führten mit 2:1, spielte der Argentinier Monti gegen den Chilenen Zubiabre wieder einmal faul. Es war ein Racheakt von Monti, in gewisser Weise sogar nachzuvollziehen, weil Zubiabre kurz zuvor dem Argentinier Varallo von hinten in die Parade gefahren war. Kurz darauf bekam Monti dann einen Schlag ins Gesicht, was er natürlich nicht ungesühnt geschehen lassen durfte. Noch ehe ich einen der Übeltäter des Feldes verweisen konnte, war der Rasen bereits von Menschen überflutet. Beide Seiten hatten ihre besten Faustkämpfer auf den Platz geschickt und im Handumdrehen hatten wir die allerschönste Wirtshausprügelei, befeuert von einem ungeheuren Publikumsjubel. Meine beiden Linienrichter, es waren mein Freund Henri Christophe und der Bolivier Sucedo und ich, versuchten nun, uns ein wenig abseits zu halten und die Übersicht zu wahren. Immer wieder bauten sich jedoch vor allem die Offiziellen aus beiden Lagern drohend vor uns auf und forderten uns zum Faustkampf, was wir selbstverständlich ablehnten. Zwar galt ich in meiner Schülerzeit auf dem Internat als ganz passabler Boxer, aber ich fürchtete doch um das Ansehen unseres Schiedsrichterstandes. Außerdem hatte ich in jungen Jahren einmal schmerzhaft erfahren, dass die ehrenvollen Regeln eines kultivierten Boxkampfes auf dem Fußballfelde meist außer Kraft gesetzt sind. Damals hatte ich im Süden von Brüssel auf dem Sportplatz der Kleinstadt Uccle einen Strafstoß gegen die Heimmannschaft verhängt. Uccle befand sich in Abstiegsgefahr, das sei zur Erklärung, nicht aber zur Entschuldigung hinzugefügt. Nun, auf dem Weg in meine Kabine wurde ich jedenfalls von einem Zuschauer mit einem Faustschlag ins Gesicht niedergestreckt und kam erst in der Kabine wieder zu Bewusstsein. Der Schläger von Uccle wurde zwar überwältigt, nicht aber zur Anzeige gebracht. Zu seiner Verteidigung hatte der Mann erklärt, dass er gerade erst aus dem Hause seiner Schwiegermutter und deshalb auch viel zu spät zum Stadion gekommen sei, und zwar nachdem er sich zuvor mit seiner Schwiegermutter aufs Heftigste gestritten hatte. Er hatte meinen Elfmeterpfiff gar nicht mitbekommen, doch die feindselige Stimmung auf den Rängen habe ihn bewogen, den Schiedsrichter mit einem Faustschlag niederzustrecken. Ich schwor mir an diesem Nachmittag, niemals wieder eine Pfeife in die Hand zu nehmen. Ähnlich sah es wohl auch der Präsident von Uccle Sport, der mich wortreich zum Bahnhof begleitete, sich für den schmerzhaften Vorfall entschuldigte, gleichwohl mit Nachdruck betonte, dass man sich nur in dem Metier bewegen sollte, in dem man sich auch auskennt. Nun, das war wie ein zweiter Schlag ins Gesicht, Und so vergaß ich meinen eben abgelegten Schwur und war schon am nächsten Spieltag wieder mit meiner Pfeife unterwegs. Doch zurück nach Montevideo, zu jenem Spiel zwischen Argentinien und Chile, welches im Nachgang auch als Skandalspiel in den Annalen vermerkt wurde. Als es selbst den eilig herbei expedierten Herren der FIFA nicht gelang, die Massenprügelei zu unterbinden, musste ich Polizei und Militär herbeirufen, um für Ordnung zu sorgen. Gleichzeitig beendete ich die erste Hälfte. Ein paar Minuten zu früh zwar, aber ich dachte, eine vorzeitige Pause könnte vielleicht für die nötige Abkühlung sorgen. In der Pause wurde nun allseits erwartet, dass ich eine ganze Reihe von Platzverweisen aussprechen würde. Hätte ich dies getan, wäre das Spiel womöglich abgebrochen worden. Da wir jedoch an diesem Nachmittag noch einen Teilnehmer für das Halbfinale ermitteln mussten, beließ ich es bei strengen Ermahnungen und beschied die erstaunten FIFA-Delegierten mit dem ebenso alten wie weisen Spruch meiner Großmutter: Andere Länder, andere Sitten. Mittwoch, 12. Februar 1936. Vormittags, Naturbobbahn am Riessersee. Nach wie vor zeigte sich der Winter ungerührt und unnachgiebig. Sobald die Sonne am Morgen die östlichen Alpenkämme überwunden hatte, um sich tastend in den fast meterlangen Eiszapfen zu spiegeln, die an den Regenrinnen der klobigen Wohn- und Geschäftshäuser von Garmisch-Partenkirchen der Schwerkraft trotzten, war gleich großer Betrieb auf den Straßen. An diesem Morgen war John Langenüß mit vielen tausend anderen Olympiagästen zur Bobbahn am Riessersee gepilgert. Die Deutschen hatten in den vergangenen Tagen keine Gelegenheit ausgelassen, auf die Besonderheiten und Herausforderungen dieser Naturbahn hinzuweisen. So hatte Langenüß von den sogenannten Kurvenmaurern erfahren, die sage und schreibe 15.000 schwere Eisquader aus dem gefrorenen Riessersee gesägt hatten, um vor allem die zahlreichen Kurven der Bahn auszukleiden. Franz Stauderer hatte ihm erklärt, dass sich mit dieser gewaltigen Menge Eisquader sogar ein richtiges Hotel bauen ließe. Trotz dieser gewaltigen menschlichen Anstrengungen mussten die Rennen im Zweier- und Viererbob wegen des unbeständigen Wetters gleich mehrfach verschoben werden. Heute nun war es endlich soweit. Die Erwartungen an die deutschen Fahrer waren gewaltig. Das galt vor allem für Hans Kilian, der einerseits aus Garmisch stammte und außerdem auf dieser kurvenreichen Bahn am Riessersee im Jahr zuvor schon Weltmeister geworden war. Kilian war ein vielbeschäftigter Mann in diesen Tagen. Im Ortszentrum, nahe des Bahnhofs, führte er das berühmte Parkhotel Alpenhof, wo unter anderem auch die norwegische Eiskunstlaufkönigin Sonja Heni logierte. Abends drängten sich hier regelmäßig hunderte Gäste, um noch irgendwie zum großen Sport- und Modeball eingelassen zu werden. John Langenüß interessierte sich jedoch weniger für die lokale Prominenz als für seinen belgischen Landsmann Max Huben, der nun wirklich ein Tausendsasser war. In den 20er Jahren galt Huben als schnellster Belgier über 100 und 200 Meter und nahm als solcher auch an den Olympischen Sommerspielen in Antwerpen teil. Langenüß kannte Huben auch persönlich, allerdings vom Fußball, denn natürlich hatte dieser Teufelskerl auch recht passabel bei verschiedenen Clubs rund um die belgische Hauptstadt gegen den Ball getreten. Nun war Huben allerdings dem Vernehmen nach dem Geschwindigkeitsrausch verfallen, denn während er sich im Winter in den Bobschlitten setzte, fuhr er den Rest des Jahres über Autorennen, unter anderem die 24 Stunden von Spa-Francorchamps. Mit seinem Besucherausweis, der John Langenüß als besonderen Gast des IOC-Präsidiums auswies, verschaffte sich der lange Belgier an der Olympischen Bobbahn einen besonderen Platz. Er hatte sich auf eine schmale Holzbrücke gestellt, die den Eiskanal kurz vor der gefürchteten Bayernkurve querte. Neben Langenüß befand sich nur noch ein deutscher Rundfunksprecher mitsamt seinem Techniker. Das Viererbobrennen begann. Und John Langenüß vergaß recht bald die steten Begleiter dieser olympischen Tage, nämlich Müdigkeit und kalte Füße. Max Huben hatte mit seiner Mannschaft einen famosen ersten Lauf hingelegt, Platz 2 hinter dem deutschen Hans Kilian. Nun warteten die Zuschauer und er auf den deutschen Meister Wolfgang Kummer, der sich bereits auf Kurs in Richtung Bestzeit befand und nun nur noch die Bayernkurve zu meistern hatte. Der deutsche Rundfunksprecher an seiner Seite, ein kleiner Mann mit einer Nickelbrille, hoher Stirn und schwarzen Haaren, war vor Erregung kaum mehr zu halten.
in der Bayernkurve etwas geschleudert. Zu hoch, Herrgott nochmal! Und gestürzt! Alle vier Fahrer liegen auf der Bahn und alle vier Fahrer stehen auf. Gott sei Dank, und der Bob fährt jetzt allein dem Ziel zu.
Nachdem sich die Aufregung und Sorge gelegt und die vier deutschen Bobfahrer relativ unbeschadet das Ziel erreicht hatten, musste der Wettbewerb auf unbestimmte Zeit unterbrochen werden. In der Bayernkurve waren etliche Eisplatten herausgebrochen und entlang des 1500 Meter langen Eiskanals hatte die Sonne an manchen Stellen unerwünschte Spuren hinterlassen. Jean Langenus hatte keine Lust auf die ungewisse Fortsetzung des Rennens zu warten und entschied sich, den schönen Tag andersweitig zu nutzen. Er beschloss, den Rat seines Hoteliers Staudacher zu befolgen und hinauf zum wunderbar gelegenen Eibsee zu steigen, wo sich auch eine Zwischenstation der Zugspitzbahn befand.
»Was, Sie müssen einmal hinauf zur Zugspitzen? Unbedingt!«
hatte Staudacher vor ein paar Tagen eindringlich appelliert.
»Denn es ist doch so, Venedig würden Sie auch nicht verlassen, ohne die Tauben auf dem Markusplatz gefüttert zu haben. Denn dann wären Sie nicht in Venedig gewesen und von der Nordsee würden Sie nicht zurückkehren, ohne die Füße ins Wasser gestellt zu haben. Also wenn Sie nicht auf der Zugspitze waren, dann waren Sie eigentlich auch nicht in Garmisch-Partenkirchen.«
Daraufhin hatte Langenus versprochen, dem höchsten Berg des Deutschen Reiches einen Besuch abzustatten. Allerdings wollte er diesen Ausflug nicht allein unternehmen. Er erinnerte sich dunkel, dass Eisenbeißer mit seiner Partnerin an diesem Vormittag eine Trainingsstunde auf dem nahen Riesersee eingeplant hatte und hoffte nun, dass er den Rumänen womöglich direkt einsammeln konnte, um ihn für eine Fahrt mit der Zugspitzbahn zu gewinnen. Riesersee, 12. Februar, mittags. Jean Langenus ärgerte sich, vor allem über sich selbst, weit und breit niemand zu sehen, außer einigen Eisschnellläufern, die stoisch ihre Bahnen zogen. Außerdem erkannte er ein paar Kanadier, die sich auf ihr Eishockeyspiel gegen den Olympia-Gastgeber vorbereiteten, das am Abend im großen Eisstadion stattfinden sollte. Er wollte sich schon abwenden, um zu seinem Quartier zurückzukehren, als er nahe einer schmucklosen Baracke, die von den Sportlern als Umkleide genutzt wurde, eine Frau entdeckte, die er wiederzuerkennen glaubte. Nach wenigen Minuten hatte er die Baracke erreicht und fühlte sich sogleich einigermaßen deplatziert und irritiert, denn die junge Frau stützte sich gegen die Rückseite der Baracke und war in Tränen aufgelöst. Es war Irina Timčić, Eisenbeißers Partnerin. Langenus räusperte sich, übertrieben laut, weil er nicht wusste, wie er sich sonst bemerkbar machen sollte. Er war zwar ein weit gereister Mann, aber im Umgang mit Frauen trotzdem erstaunlich ungeübt und unsicher. Irina warf ihren blonden Schopf herum und sah Langenus fragend an. Sie hatte offenkundig keine Ahnung, wer vor ihr stand.
Entschuldigen Sie, mein unangemessenes Betragen, gnädige Frau, begann Langenus umständlich. Aber ich bin ein Freund von Alfred, von Fredi, Ihrem Partner.
Irina Timčić sah ihn verständnislos an und in ihren Augen konnte selbst Jean Langenus erkennen, dass sie große Angst hatte. Gleichzeitig kam ihm der Gedanke, dass Irina ihn womöglich gar nicht verstand. Es war ja immerhin nicht selbstverständlich, dass jeder Rumäne und jede Rumänin so perfekt Deutsch sprachen wie Alfred Eisenbeißer. Also versuchte es Langenus auf Englisch.
»I am a friend of Alfred. My name is John«, begann er langsam und betonte dabei jede Silbe etwas übertrieben, als spräche er mit einem begriffsstutzigen Kind. »Where is Fred?«
Irina musterte ihn jetzt genauer. Langsam verschwand die Furcht aus ihrem Gesicht.
»John? Der Football-Referee?« fragte sie in gebrochenem Englisch zurück.
Langenus nickte und wartete auf eine Erklärung. Irina lächelte schwach und begann sogleich erneut zu schluchten.
»Fred, go! Away! Fred, go! Away!«
stammelte sie. Langenus zog die Augenbrauen in die Höhe.
»Why?«
fragte er und versuchte die Frage mit seinen langen Armen pantomimisch zu unterlegen.
»Police«,
antwortete Irina tonlos.
»Political Police«.
Garmisch-Partenkirchen, 12. Februar, früher Abend.
Jean Langenus und Henri Graf de Bayer-Latour saßen auf der harten Holzbank im Vorraum der Polizeiinspektion von Garmisch-Partenkirchen und warteten auf die Rückkehr des diensthabenden Wachtmeisters. Gustl Schneider hatte eine Schrecksekunde gebraucht, um die Prominenz des unerwarteten Besuchs zu erfassen. Dann hatte er eilfertig die Hacken zusammengeschlagen und war in ein kleines Büro verschwunden, in dem sich sein Diensttelefon befand.
Und Sie haben wirklich keine Ahnung, warum die bayerische politische Polizei diesen Rumänen hinter Schloss und Riegel gebracht hat? Fragte Bayer-Latour.
Langenis hob die Schultern und antwortete nicht. Natürlich hatte er mehr als einen Verdacht. Schließlich hatte Eisenbeißer aus seiner Antipathie gegen das tausendjährige Reich mit seinen Anführern, Aufmärschen und Ansichten nie einen Hehl gemacht. Wann immer sich in den vergangenen Tagen die Gelegenheit ergeben hatte, war Eisenbeißer höchst provokant und lautstark über die Nationalsozialisten hergezogen, und jetzt hatten sie ihn eben einkassiert. Langenis war sich nicht sicher, ob der IOC-Präsident so schnell seine Unterstützung zugesagt hätte, wenn er ihm gleich reinen Wein eingeschenkt hätte. Deshalb behielt er diese Gedanken lieber für sich. Denn immerhin hatte Bayer-Latour ganz offensichtlich seinen Frieden mit den deutschen Olympiagastgebern gemacht und wollte sich sein olympisches Hochgefühl nicht mehr verderben lassen. Langenis hatte sich nach seiner eiligen Rückkehr ins Hotel direkt an Josef Staudacher gewandt und nachgefragt, wann der IOC-Präsident erwartet werde. Irina Timčić hatte er mit ins Hotel gebracht und ihr am ledernen Fauteuil des Empfangsbereichs einen Tee servieren lassen. Langenis hatte Glück, denn Bayer-Latour war an diesem Tag zum 5-Uhr-Tee angemeldet und überpünktlich erschienen. Nachdem Langenis seinen einflussreichen Landsmann kurz und knapp über die Situation in Kenntnis gesetzt hatte, ohne dabei unerwähnen zu lassen, welch internationalen Skandal ein inhaftierter Olympionike für die Spiele bedeuten würde, hatten sich die beiden Belgier umgehend zur Polizeistation fahren lassen. Nach einigen Minuten kehrte Wachtmeister Schneider zurück und wies verlegen auf die offene Tür des kleinen Büros.
»Bitteschön, meine Herren, Sie werden dringend am Fernsprecher erwartet.«
Garmisch, 12. Dezember, kurz vor Mitternacht. Eigentlich fühlte sich Jean Langenis total erschlagen. Doch er konnte nicht schlafen. Der Tag mit seinen unglaublichen Wendungen und Aufregungen wirkte immer noch nach. Es hatte bis zum frühen Abend gedauert, ehe sich Alfred Eisenbeißer endlich wieder in Freiheit befand. Die bayerische politische Polizei, die BPP, hatte den Rumänen in die Stadtmitte transportieren lassen, wo die Beamten in der Pension Erika, eine Außenstelle der BPP und des Sicherheitsdienstes, eingerichtet hatten. Hier war Eisenbeißer, wahrscheinlich gleich von mehreren Beamten in Zivil, stundenlang ausgefragt worden. Man warf ihm staatsfeindliche Hetze, Defätismus und Beleidigung des Führers vor und forschte nun nach seinen Hintermännern. Gleich mehrere Einwohner aus Garmisch-Partenkirchen hatten sich bei der Polizei über den Rumänen beschwert. Sie hatten ihn allerdings für einen deutschen Staatsbürger gehalten, der Reich und Führer denunzierte. Der Sicherheitsdienst vermutete zudem, dass Alfred Eisenbeißer aufgrund seiner exzellenten Sprachkenntnisse auch ein amerikanischer Spion sein könnte. Nach wie vor hatten die Olympiagastgeber nämlich die große Sorge, dass die amerikanische Olympia-Boykottbewegung mit dem Namen Committee on Fair Play in Sports auch in Garmisch-Partenkirchen noch in Erscheinung treten würde. IOC-Präsident Bayer-Latour hatte schließlich sogar spät abends in München bei Heinrich Himmler persönlich vorstellig werden müssen, um sich für die Integrität des Rumänen zu verbürgen und dessen sofortige Freilassung einzufordern. Langenis hatte ihm dabei als Dolmetscher assistiert. Himmler hatte hinter einem mächtigen Schreibtisch aus Eichenholz gethront und die Ausführungen der beiden Belgier ohne sichtbare Regung zur Kenntnis genommen. Erst nachdem Bayer-Latour erwähnte, dass Alfred Eisenbeißer schon am nächsten Tag im Eiskunstlaufwettbewerb der Paare teilnehmen sollte, begannen die Augenlider des Reichsführer SS hinter der kleinen Nickelbrille unkontrolliert zu zucken. Immerhin hatte der Führer persönlich sein Kommen zu diesem Wettbewerb angekündigt. Himmler erhob sich abrupt von seinem Sessel, winkte Bayer-Latour zu sich heran und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Langenüß war perplex, dass sich die beiden mächtigen Männer scheinbar auch ohne ihn verständigen konnten und versuchte, demonstrativ wegzuhören. Doch als er Himmler hörte, wie dieser »Gold Medal Germany« zischte, da brauchte er nicht viel Fantasie, um sich den Inhalt dieses kurzen, vertraulichen Gesprächs herzuleiten. Nachdem Alfred Eisenbeißer als freier Mann die Pension Erika am späten Abend verlassen hatte, war er umgehend in sein Mannschaftsquartier zurückgekehrt. Das Verhör hatte ihn offenkundig gezeichnet. Seine Augen lagen tief und leblos über den aschfahlen Wangen. Seine Lippen schienen zu einem langen Strich aufeinander gepresst. Die schwarzen Haare standen büschelweise zur Seite ab. Das Hemd hing aus der Hose, als hätte er es eben noch hektisch über den Kopf geworfen. Das Schlimmste jedoch war, dass er nicht sprach, kein Laut. Dieser lebhafte junge Mann, der in der vergangenen Woche keine Gelegenheit ausgelassen hatte, seinen Mutterwitz und seinen scharfen Verstand zu präsentieren, schleppte sich kraftlos auf die Straße. Er gab Langenüß schweigend die Hand, nickte dem IOC-Präsidenten kurz zu und verschwand in die Nacht. Im Staudacher Hof war es zum ersten Mal seit Beginn der Spiele ungewöhnlich still. Die kanadische Eishockeymannschaft hatte zwar gegen die deutsche Auswahl mit 6:2 gewonnen, doch der Schock der sensationellen Niederlage gegen die Briten wirkte immer noch nach. Auch bei den Deutschen hatte sich nach den anfänglichen Auftaktsiegen längst ein wenig Ernüchterung breit gemacht. Hans Kilian hatte mit seinem Viererbob nur noch geringe Chancen, in den beiden ausstehenden Durchgängen auf einen Medaillenplatz zu rutschen. Gleiches galt auch für den Belgier Max Hoben. Beide Piloten hatten im zweiten Durchgang schlechte Bahnverhältnisse erwischt und sich außerdem jeweils einen schweren Fahrfehler geleistet. Umso wichtiger schien es nun für die Deutschen, dass wenigstens das überaus populäre Eislaufpaar Maxi Herber und Ernst Beyer die Goldmedaille errang. Langenüß zündete sich eine Zigarette an und griff, wie an jedem Abend, nach seinem Notizheft. Doch dieses Mal fiel es ihm schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Sein Kopf dröhnte, die Wangen schienen von innen zerspringen zu wollen, und seine Bronchien wehrten sich mit beißendem Schmerz gegen das Nikotin. Langenüß hatte die ganze Zeit über geahnt, dass er den Preis für seine unzureichende Wintergarderobe noch zu zahlen hätte. Eine schwere Erkältung brach nun aus ihm heraus. Zudem hatte ihm Eisenbeißers Festnahme natürlich zugesetzt. Es war, als hätte er ungefragt hinter die Kulissen dieses vorgeblich neuen und modernen Hitlerreichs blicken müssen. Und diesen Blick hätte er sich lieber erspart. Morgen würde er sich um eine Rückfahrt nach Antwerpen bemühen. Das Eiskunstlaufen der Paare wollte er natürlich noch verfolgen, Alfred Eisenbeißer zuliebe. Aber auch wegen seines Gerechtigkeitssinns. Dafür war er Schiedsrichter geworden und deshalb fühlte er sich zu diesem kleinen, widerspenstigen und mitunter zynischen Rumänen hingezogen. Zwar hatte er selbst keine Ahnung vom Eiskunstlauf, doch konnte er ja Yvonne de Ligne, seine Landsfrau, um Hilfe bitten. Und wenn sich dann herausstellen sollte, dass es in diesem vielleicht wichtigsten Wettbewerb bei den Winterspielen in Garmisch-Partenkirchen nicht mit rechten Dingen zugehen sollte, dann würde er befreundete Journalisten auf die richtige Spur setzen. Dann wäre ihm selbst der IOC-Präsident egal. Mit diesem festen Vorsatz drückte er seine Zigarette aus und löschte das Licht in seiner kleinen, kalten Dachkammer. Doch an Schlaf war kaum zu denken. Er versuchte, seinen trockenen Hals durch ein Glas Wasser zu beruhigen. Er holte sich ein nasses Handtuch, um es im Bett um die Waden zu schlagen. Aber es half nichts. Er fand den Schlaf nicht. Sein Körper kämpfte mit einem enormen Fieberschub gegen die aufziehende Schwäche. Gleichzeitig hatte sich in seinem Kopf ein Gedankenkarussell in Gang gesetzt, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Auf einem Pferdekarussell saßen Eisenbeißer, Bajela Tour, Hitler sowie einige Fußballer, deren Gesichter sich dauernd änderten. »Er wird nicht mehr«, rief Eisenbeißer. »Der war noch nie«, rief Hitler dazwischen. »Wie meinen Sie das?«, fragte Eisenbeißer zurück, während das Karussell auf einmal die Richtung änderte und sich rückwärts drehte. »Er war nie einer von uns«, schrie Hitler und lachte genauso laut. »Aber meine Herren«, versuchte sich bei jeder Tour einzuschalten, doch Hitler schnitt ihm das Wort ab. »Seien Sie still, Sie mit Ihrer olympischen Bewegung, die kein Mensch braucht, diese Gleichmacherei!« »Aber mein Führer«, versuchte es bei jeder Tour erneut. »Seit wann ist Hitler auch Ihr Führer?«, fragte Eisenbeißer schnippisch dazwischen. Und so ging es immer weiter. sie schrien, sie zeterten, beschwichtigten und ließen sich niemals ausreden. Ein endloses Palaver, das keinen tieferen Sinn erkennen ließ, das sich oberflächlich um Langenüß drehte und ihn dabei nicht zu Wort kommen ließ. Langenüß versuchte, das Karussell zu stoppen. Er zwang sich, die Augen aufzureißen, das Licht einzuschalten. Er schlug sein Kissen auf und drehte die Bettdecke herum. Dann versuchte er bei eingeschaltetem Licht die Halluzinationen des Halbschlafes zu überlisten. Doch noch immer drehte sich das Karussell. Es stand jetzt mitten im Radstadion von Montevideo. Hier, in diesem schattenlosen Oval, hatte er damals auf einem geliehenen Fahrrad trainiert und einsam seine Runden gedreht. Das Velodromo Municipal im Parque José Batlle y Ordonez lag direkt neben dem Fußballstadion Centenario und war vor allem morgens menschenleer. Langenüß versuchte, sich an die ungezählten Runden auf der ovalen Betonbahn zu erinnern. Es war ihm wie ein Schäfchenzählen, doch das Radstadion verschwamm und löste sich schließlich ganz auf. Auf einmal stand das Karussell mit allen Pferden und Reitern neben dem Monumento Artigas, dem mächtigen Reiterdenkmal, auf dem Platz der Unabhängigkeit. Auf den Stufen dieses Denkmals hatte Langenüß einige Stunden verbracht, weil sich von hier aus das städtische Leben am besten beobachten ließ.
»Sie haben doch Durst«,
rief Hitler plötzlich von hinten. Und noch ehe Langenüß wenigstens mit seiner inneren Stimme antworten konnte, hatte Eisenbeißer schon übernommen.
»Ja, sehen Sie, mein Freund, dort steht ein Bauer mit seiner Kuh und verkauft die Milch direkt von der Quelle.«
»Reißen Sie sich zusammen, Langenüß«, mischte sich nun auch bei jeder Tour in dieses Gespräch ein.
»Nein«, unterbrach Eisenbeißer, »nehmen Sie, kosten Sie, womöglich ist es die Milch der frommen Denkungsart.«
Dann drehte sich das Karussell schneller und es schien unmöglich abzusteigen, um an ein Glas Milch zu gelangen. Langenüß sah sich um und erkannte, dass Hitler seinem Apfelschimmel die Sporen gab, während Eisenbeißer nun auf Schlittschuhen, aber mit gefesselten Händen und geknebelt zwischen den Pferden über den Holzboden glitt. Bei jeder Tour hatte das Karussell unterdessen verlassen und trank bei dem Bauern gierig ein Glas Milch nach dem anderen, während sich die Kuh in aller Seelenruhe direkt auf die Schuhe des IOC-Präsidenten entleerte. Donnerstag, 13. Februar 1936, früher Nachmittag. Der Himmel konnte blauer nicht sein. Er spannte sich blank geputzt über dem Kunsteisstadion von Garmisch-Partenkirchen. Hitler hatte sich mit offenem Verdeck vorfahren lassen, damit er stehend in die wogende Menschenmasse grüßen konnte. Wohin Langenüß auch schaute, überall strahlende, wintersonnengebräunte Gesichter, akkurate Menschen in vornehm wärmenden Kleidern. Feierliche Akkorde untermalten eine allseits selbstgewisse Behaglichkeit und mittendrin er, Langenüß, der die Bilder der Nacht nicht aus dem Kopf bekam. Vor allem die leblosen Augen Eisenbeißers waren geblieben. Der Fieberwahn der vorigen Nacht hatte ihm eine sehr konkrete Ahnung davon vermittelt, was es hieß, in diesem Olympia-Gastgeberland über mehr nachzudenken als die Plätze auf dem Siegertreppchen. Langenüß erinnerte sich daran, wie Eisenbeißer ihm erzählt hatte, dass Garmisch-Partenkirchen eine der ersten Ortschaften des Dritten Reiches gewesen war, die dem Führer stolz ein »Judenfrei« nach Berlin melden konnten. Langenüß erinnerte sich auch an die »Juden unerwünscht« Schilder, die er selbst noch am Eröffnungstag in der Stadt gesehen hatte. IOC-Präsident Bayela Tour hatte am Abend zuvor auf dem gemeinsamen Heimweg von der Polizeiwache zum Staudacher Hof davon berichtet, dass der deutsche Olympia-Organisationschef Ritter von Halt große Anstrengungen unternommen habe, um die antisemitische Grundstimmung in der Olympiastadt zu unterdrücken. Nur ihm sei es zu verdanken, dass sich die örtliche Hoteliervereinigung überhaupt bereit erklärte, auch jüdische Sportler zu beherbergen. Normalerweise würden Hotel- und Gaststättenbesitzer für derartige rassenschändliche Vergehen aus der Partei ausgeschlossen und müssten mit weiteren Repressalien rechnen. Der IOC-Präsident redete sich ziemlich in Rage. Außerdem habe er, bei jeder Tour, sich von Hitler persönlich versichern lassen, dass auch die jüdischen Sportler mit keinerlei Unannehmlichkeiten zu rechnen hätten. »Für die Dauer der Spiele hat mir Hitler darauf sein Wort gegeben. Und jetzt so etwas.« Jean Langenüß war an diesem Vormittag müde und zutiefst erschöpft. Seine olympische Aufregung war verflogen. In seinem Kopf dröhnten die Gedanken, die auch in der restlichen Nacht nicht zur Ruhe gekommen waren. Der Schmerz über seinen Schläfen war so heftig, dass er eine halbe Stunde ergebnislos und kopfüber in der Toilette verbracht hatte. Immerhin, Franz Staudacher hatte ihm am Morgen wortlos eine Handvoll Aspirin auf den Untersetzer seiner Kaffeetasse gelegt. Ohne Medikamente hätte er es vermutlich nicht geschafft, das Hotel überhaupt zu verlassen. Noch beim Frühstück hatte Langenüß jedoch einen Entschluss gefasst. Er würde an den Olympischen Sommerspielen in Berlin nicht mehr teilnehmen, sollte er für das Fußballturnier als Schiedsrichter nominiert werden. Diese Entscheidung hatte ihm gut getan, denn sie suggerierte wenigstens für den Augenblick so etwas wie Autonomie. Wobei er eigentlich wusste, dass seine Chancen auf Olympia ohnehin recht gering waren. Schon bei der Fußballweltmeisterschaft im faschistischen Italien hatten ihn die Faschisten mit nur einem einzigen unbedeutenden Spiel abgespeist. Wahrscheinlich, weil er die grotesken Leistungen seiner Kollegen mit Schimpf und Schande überzogen hatte. Weil er sich als unparteiischer alten Schlages zu erkennen gegeben hatte, dem der Sport und der faire Wettkampf immer wichtiger waren als die politischen Umstände. Für Mussolini und seine Leute war er nichts anderes als ein unsicherer Kantonist. Einer, dem man nicht trauen konnte. Einer, den man mit dem Versprechen auf ein Wochenendhäuschen am Comer See nicht beeindrucken konnte. Einer, der keinen Wert darauf legte, vom Duce zu einer Privataudienz empfangen zu werden. Deshalb hatte der Schwede Eklind nicht nur das italienische Halbfinale bekommen, sondern auch das Endspiel gepfiffen. Und deshalb war Italien Weltmeister geworden. Langenüß schämte sich fast, dass er diese Erkenntnisse erst jetzt gewonnen hatte. Jetzt, wo ihm sein Körper deutlich die Grenzen aufzeigte, die er in den Tagen zuvor nicht wahrhaben wollte. Er gehörte nicht dazu. Nicht zu Olympia, nicht zu Bajelatur, nicht zu den Nationalsozialisten, nicht zu den Deutschen. Mehr als eine Woche lang hatte er sich in diesem olympischen Wintermärchen bewegt, als sei er Teil einer Theaterinszenierung mit einer kleinen Nebenrolle und wenig Text. Seine Augen tränten. Der Kopfschmerz zog in dieser bedrückenden, ohrenbetäubenden Enge unerträglich seine Bahnen zwischen den Schläfen. Aus den Lautsprechern drang Musik, immer wieder ein und derselbe Walzer, vermutlich von irgendeinem Strauß. Auf dem Eis bewegten sich die Paare in kaum unterscheidbarem Ausdruck. Sie kreisten umeinander, sie zogen im Gleichklang ihre Linien, sprangen rückwärts und vorwärts, drehten sich um die eigene Achse und mündeten in einer langen Verbeugung. Langenüß spürte, dass ihn nicht nur die Konzentration verließ, sondern auch seine Kräfte. Mit dem Handrücken wischte er immer wieder den Schweiß von seiner Stirn. Die Wirkung der Aspirin ließ mit jeder Minute nach. Er ärgerte sich, dass er Staudacher nicht um weitere Pillen gebeten hatte und über den Leichtsinn auf eine Wasserflasche verzichtet zu haben. Der Durst wurde immer dringlicher. Endlich wurden Alfred Eisenbeißer und seine Partnerin Irina Timčić angekündigt. Wieder erklang die bekannte Walzermelodie. Langenüß versuchte, in Eisenbeißers Gesicht irgendeine Regung zu erkennen, doch es war fast unmöglich. Er saß zu weit entfernt und im gleißenden Sonnenlicht, das vom blank geputzten Eis gespiegelt wurde, verschwanden alle Konturen der Eisläufer. Immerhin war Eisenbeißer nicht offensichtlich anzumerken, was er noch vor wenigen Stunden auszustehen hatte. Einmal schien das rumänische Paar beinahe zu stürzen, als sich ihre Schlittschuhe bei einer Pirouette kurz berührten. Das Publikum stöhnte deshalb auf und klatschte dann erleichtert, als das Gleichgewicht auf dem Eis wiederhergestellt war. Jean Langenüß begann zu blinzeln und zu zittern. Tränen rollten über sein Gesicht. Das Sonnenlicht, die Kälte, das Fieber. Das Eisstadion begann sich leicht zu drehen, während Eisenbeißer anklagend die Arme ausstreckte, den Kopf in den Nacken legte und zum Balkon der Ehrengäste hinaufstarrte. Hitler, Himmler, Hess, Göring und Bajelatur erhoben sich daraufhin sprunghaft von den Plätzen, bückten sich und warfen Schneebälle auf die Eisfläche. Die Zuschauer johlten, reckten die rechten Arme, während vor dem hölzernen Kampfrichterturm ein Pferdegespann mit einer Kutsche auftauchte, aus der frischer Kuchen verkauft wurde. Plötzlich jedoch schmolz das Eis. Alfred Eisenbeißer und Irina Timčić wurden unter lauten Beifallsrufen in die Tiefe gerissen. Und nun saß Hitler gemeinsam mit Bajelatur in einem Ruderboot und ließ sich unter dem rhythmischen Klatschen der Menge über das Wasser treiben. Dann wurde alles schwarz. Als Langenüs erwachte, gehörte sein erster Gedanke unweigerlich dem Tod, seinem Tod. Er blinzelte, unsicher, und suchte vergeblich nach Vertrautem, doch seine Augen fanden nichts als weiß gekachelte Wände. Er lag in einem Bett, aus seinem rechten Arm ragte ein Schlauch heraus, der in einer Glasflasche mündete, die neben seinem Lager an einem Metallständer hing. Plötzlich legte sich vorsichtig eine Hand auf seine Stirn. »Nun, scheinbar sind Sie gewillt, zu uns zurückzukehren«, erklang eine vertraute Stimme. »Eigentlich sollte ich es Ihnen ja verübeln, dass Ihnen unser olympischer Vortrag derart aufs Gemüt geschlagen ist, dass Sie die Augen schließen mussten, um es zu ertragen. Oder war es am Ende ohnmächtige Freude über das unerwartete Talent eines eher mittelmäßigen rumänischen Fußballers?« Langenüs sah zur Seite und lächelte schwach. Alfred Eisenbeißer hatte ihn also gefunden, wo auch immer er sich gerade befand. Und der Rumäne hatte seinen spitzbübischen Humor wiedergefunden. »Sie befinden sich im Übrigen in der Notfallambulanz des Eisstadions. Ich wurde zufällig Zeuge, wie Sie von den deutschen Sanitätskräften über die Flure in Richtung Ambulanz getragen wurden. Seither sitze ich hier und warte darauf, dass Sie mit dem rechten Bewusstsein zu uns zurückkehren. Wie Sie außerdem sehen können, habe ich noch keine Zeit gefunden, meine Verkleidung als freudiger Olympionike abzulegen.« Langenüs sah den Rumänen lange ernst und schweigend an. »Immerhin kennen Sie Ihr Kostüm und betrachten es nicht als zweite Haut«, sagte er endlich. Dann schwiegen beide und von draußen brandete der Jubel der 10.000 heran. Das deutsche Paar Ernst Beyer und Maxi Herber hatte gerade die Goldmedaille gewonnen. Epilog. Ernst Beyer musste noch 4 Jahre warten, ehe er seine deutlich jüngere Eislaufpartnerin Maxi Herber heiraten konnte. Die Ehe hielt bis in die 60er Jahre hinein. Das Ehepaar Beyer veranstaltete nach dem Krieg mit mäßigem Erfolg Eisrevuen nach dem Vorbild von Holiday on Ice. Dabei verliebte sich Maxi Herber in einen kanadischen Tänzer. Der folgende Rosenkrieg der noch immer überaus populären Olympiasieger bestimmte für viele Wochen die Schlagzeilen der Klatschpresse. Sowohl Ernst Beyer als auch Maxi Herber starben im hohen Alter in Garmisch-Partenkirchen und wurden dort beigesetzt. Yvonne und Charles Deligne gingen nach ihrer sportlichen Laufbahn während der deutschen Besatzung in den belgischen Untergrund. Das prominente Ehepaar war dafür verantwortlich, abgeschossene alliierte Piloten vor den Deutschen in Sicherheit zu bringen. Dabei verliebte sich Yvonne bald unsterblich in einen holländischen Eiskunstläufer. Weil sich Charles Deligne einer Trennung widersetzte, denunzierte Yvonne ihren Ehemann bei den belgischen Untergrundkämpfern mit einer handfesten Lüge als Nazi-Kollaborateur, woraufhin dieser erschossen wurde. Erst nach dem Krieg wurde dieses Verbrechen aufgeklärt. Yvonne Deligne wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt, erkrankte jedoch lebensbedrohlich im Gefängnis. Sie wurde deshalb nach 6 Jahren vorzeitig entlassen, um kurz darauf an Tuberkulose zu sterben. Der belgische Bobfahrer Max Hauben überlebte den Krieg ebenfalls. Im Rahmen der Winterspiele 1948 in St. Moritz gewann er im Viererbob für Belgien sogar die Silbermedaille. Ein Jahr später endete seine Karriere jedoch abrupt. Bei einer Trainingsfahrt im Zweierbob im Rahmen der Weltmeisterschaften von Lake Placid verunglückte Hauben und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Alfred Eisenbeißer und Irina Timčić kamen bei den Spielen in Garmisch-Partenkirchen auf den 13. Rang. Während seine Karriere als Fußballer 1944 zu Ende ging, machte Eisenbeißer als Eiskunstläufer noch bis 1958 weiter, um im stattlichen Alter von 50 Jahren ein letztes Mal rumänischer Meister im Paarlaufen zu werden. Da Eisenbeißers Familie der deutschen Minderheit in der Region Bukowina angehörte, siedelte er später in die Bundesrepublik über und starb kurz nach dem Fall der Mauer in Berlin im Alter von 83 Jahren. Jean Langenüs veröffentlichte 1943 seine Erlebnisberichte En sifflant par le monde. Eindrücke von den Olympischen Sommerspielen in Berlin sind darin nicht zu finden, da Langenüs bei den NS-Propagandaspielen nicht als Schiedsrichter eingesetzt wurde. Bei der Weltmeisterschaft 1938 in Frankreich war er dagegen wieder mittendrin im Geschehen und leitete unter anderem das erste Spiel der Deutschen gegen die Schweiz. Jean Langenus' Laufbahn als Schiedsrichter hatte übrigens höchst unglücklich begonnen. Im Rahmen der mündlichen Prüfung durch eine vorwiegend aus Engländern bestehende Kommission war Langenus im ersten Anlauf durchgefallen. Die Briten hatten von ihm wissen wollen, wie ein Spiel fortgesetzt würde, nachdem der Ball gegen ein tieffliegendes Flugzeug geprallt war. Langenus starb mit nur 60 Jahren in seiner Heimatstadt Antwerpen. Bis zuletzt hoffte er vergeblich darauf, dass er hunderte Souvenirs und Geschenke zurückerhalten würde, die er im Laufe seiner Schiedsrichterlaufbahn gesammelt hatte und die ihm bei einem Einbruch während des Zweiten Weltkrieges gestohlen worden waren. IOC-Präsident Bayela Tour behielt seinen Posten bis zum Ende seiner Tage. Er starb mit 65 Jahren in Brüssel. Die Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen waren auch in der internationalen Wahrnehmung und Berichterstattung ein derart großer Erfolg, dass die Boykottbewegung für die Sommerspiele in Berlin in den folgenden Monaten fast zum Erliegen kam. Obwohl Hitler nur wenige Wochen nach der Schlussfeier von Garmisch-Partenkirchen das entmilitarisierte Rheinland besetzen ließ und damit ungestraft gegen den Versailler Vertrag verstieß. Die Nationalsozialisten nutzten überdies die Erfahrungen der Winterspiele und inszenierten im Sommer 1936 eine nahezu perfekte und umjubelte Olympiashow. Das Internationale Olympische Komitee war vom deutschen Organisationstalent derart beeindruckt, dass Garmisch-Partenkirchen auch den Zuschlag für die Olympischen Winterspiele 1940 erhielt. So, liebe Leute, das war's. Ihr hörtet exklusiv für Jogo Bonito das Glück der fremden Jahre.
Ja, zum Ende ich nochmal. Ganz herzlichen Dank, Burkhard. Von Zimmer 314 in dein Zimmer und auch, dass du mich hier die letzten Tage immer wieder versorgt hast mit Diet Pepsi. Ich kann es irgendwie nicht mehr trinken, auch Diet 7-Up und die Kekse in Katar sind auch nicht das, was sie in Deutschland sind. Ja, übrigens nächste Woche, also ich habe ja bald keinen Strich mehr, dann machen wir tatsächlich endgültig die Folge zur WM 1930 und wir werden euch natürlich auch rund um Weihnachten und den Jahreswechsel versorgen. Wir ziehen durch, wir machen weiter. Also nächste Woche schon gibt es die nächste Folge dann von Burkhard und mir. Wir sehen uns wieder, hurra! Und zwar geht es dann um diese Wahnsinnsweltmeisterschaft 1930. Es sind Irrsinnsgeschichten. Obwohl Deutschland nicht dabei war, spielt Deutschland dann doch auch wieder eine Rolle und der europäische Fußball und die ganze Gemengelage war so interessant. Wird ein, glaube ich, sehr interessanter historischer Exkurs, auch mit dem unglaublichen Jean Langenus. Aber den habt ihr jetzt schon gut kennengelernt. Also, dann vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Unterstützt uns im Club de Jogadores, jogo-bonito.de. Wir würden uns sehr freuen, da auch die PayPal-Variante jetzt frisch am Start. Also, wir machen es euch so leicht wie möglich. Überweisung und Kreditkarte geht auch, aber PayPal ist vielleicht, das hat am letzten Tage gezeigt, ist für euch der leichteste Weg. Also, alle Infos dazu gibt es in den Shownotes. Macht's gut, hoffentlich auf bald, dann mit der Folge über die WM 1930. Tschüss.